Liebe Zuhörer, schön, dass ihr euer Podcast-Abspielgerät gerade betätigt habt, denn sonst könntet ihr das ja gar nicht hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wiedersehen macht Freude, WIMAF, der Podcast mit Herz und ja, Leber und Pankreas, ne, Pankreas ist ja Leber, ne? Zirbeldrüse.
Liebe Hörer, ich hoffe auch, dass ihr auch hofft, dass das jetzt noch ungefähr 2 Stunden geht. Nils, wir werden alle älter.
Ja, und diese Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme, die der Grund dafür ist, dass all dies hier existiert. Denn ohne sie wäre alles nichts. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Hi. So, und wir haben heute einen tollen Gast, mit dem wir über den heutigen Film reden möchten. Und ich habe schon lange gegraben, dass sie einmal vorbeikommt. Und jetzt hat sie sich heute gedopt, um hier aufrecht sitzen zu können.
Voll.
Und wir sind happy, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Hatmet Tesfay.
Hallo ihr zwei, hallo.
Hi. Hallo, habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen?
Tesfay, ja, Tesfay, total, ja. Richtig. So, das ist immer die erste Frage. Habe ich das alles richtig ausgesprochen? Ja. Ja, es wird genau so ausgesprochen.
Sonst hättest du wahrscheinlich 2 Punkte auf dem I. Ich habe die ganze Zeit überlegt, vielleicht Tesfay ist.
Tesfay, Tesfay. Ja. Tatsächlich könnten wir jetzt einsteigen in die Thematik, wie mein Vorname richtig ausgesprochen
wird. Oh, den habe ich falsch ausgesprochen.
Nein, den hast du richtig ausgesprochen, weil kein biodeutscher Mensch, sage ich jetzt mal, dazu in der Lage ist, die Laute, die dazu nötig sind, diesen Namen richtig auszusprechen, zu erzeugen.
Ah.
Hadnet.
Hadnet.
Nein, Hadnet.
Ach, da ist so ein leichtes.
Das ist ein gutturaler Sound da hinten. So, alle, die Arabisch sprechen,
kommst
die können
Holland?
Das ganz. Holland.
So.
Nee, eben nicht. Weil das ist so das Erste, was die Leute machen. Hadnet. Ich so, nein, weder Russisch noch Holländisch. Nein, nicht Hadnet.
Oder haben wir auch immer gleich das Französisch gerade auch noch drin.
Ja, nee. Hadnet. Aber gut, das führt zu weit.
Aber toll. Haben wir das auch gelernt?
Mhm.
Du hast ja auch Arabistik, glaube ich, unter anderem studiert, ne?
Ja. Ja, genau, weil ich dachte, dass es so voll einfach für mich ist, weil ich ja die Sounds schon alle kann, bis mir dann klar geworden ist.
Ist der Plan aufgegangen?
So semi.
Wir haben dich ja heute als Arabistik-Spezialistin
gebucht. Middle East ist genau mein Thema. Nein, es ist semi gut aufgegangen, weil mir halt einfach aufgefallen ist, dass das Arabikum im Grundstudium einfach, glaube, keine Ahnung, damals so 8 Semester Wochenstunden waren. Ja. Und du da auch so denkst, ja, weiß nicht, ob das so eine gute
schon
Idee
so
war.
So spät, böse.
Jups. Ja, also halb gut. Aber ich verstehe immer noch relativ viel Arabisch und tatsächlich kann ich auch, wenn mir jemand was vorsagt, das extrem gut nachmachen, weil ich, wie gesagt, die Sounds extrem gut kann. Die sind ganz nah am.
Aber du weißt ja nicht, was es heißt.
Nö.
Ist ja mal vielleicht oft auch ganz so wichtig.
Ist okay, weil es sich im Zweifel eh so anhört, als ob ich schimpfe.
Es ist auch, wenn wenn Amerikaner, also wir haben so einige Amerikaner im Freundeskreis, einige von denen, die auch kein Deutsch können, und wenn die Deutsch nachmachen, also nur lautmäßig, klingt es immer Arabisch und nicht Deutsch.
Ja, weil das,
weil die ganz viel mit diesem Ch auch, aber das machen wir gar nicht.
Nee,
so viel.
Aber es klingt ähnlich wütend.
Ja, genau. Mhm. Das
klingt
auf jeden Fall.
Starken Placken.
Ja, genau. Genau.
Es klingt, also die Deutschen klingen immer so, als ob sie gerade den Weltuntergang planen. Mhm. Und die Araber, die klingen halt einfach immer so, als ob sie sich gerade wegen irgendwas wahnsinnig in den Haaren liegen würden.
Aber
so,
muss man auch mal ehrlicherweise sagen, das haben die Italiener zum Beispiel auch.
Ja, das stimmt.
Die klingen auch immer so, ich sage, okay, ganz ruhig, ich wollte nur Nudeln bestellen. Wir bleiben alle ruhig. Habe ich ja gestern auch im Lindenstraßen-Podcast nachgemacht, habe ich mich ja richtig gehen lassen.
Aber die Italiener nimmt man dann von allen 3 Gruppen am wenigsten ernst. Also hat man am wenigsten Angst vor, wenn
richtig.
Die sich
ja,
aufregen.
Ach, man denkt so, nur, weil am Ende immer leckeres Essen bei rumkommt. Da bin ich einfach total fein mit. Du kannst mich ruhig eine halbe Stunde anschreiben, wenn du mir am Ende was
Weil die Italiener auch schon den ein oder anderen Faschisten produziert
stimmt,
haben.
Stimmt.
Also
ich glaube, da
weiß gar nicht, warum
wir alle nicht mit Steinen werfen.
So, weißt du, aber die haben so einen komischen Welpenschutz, ne? Da, wo man auch so denkt, oh, guck mal, am Ende fährt ihr.
Ich glaube, weil das auch gerade für die Deutschen, das ist halt, ja, da fährt man im Urlaub hin, das sind schon okay Menschen.
Du, das sieht man, was man mit gutem Essen alles irgendwie gerade biegen kann.
Aber ehrlicherweise sagen, dass arabisches Essen auch wahnsinnig lecker ist.
Ja, an der Stelle können wir natürlich auch sagen, dass deutsches Essen ja auch lecker ist. So, muss man auch sagen.
Regional unterschiedlich.
Jetzt geht's los.
Jetzt gehen wir, passt auf, Leute. Scheiß auf den Film, wir gehen jetzt jedes Bundesland durch.
Ja.
Was da so das Essen ist.
Ja. Also nee, das fange ich jetzt nicht an. Ich wollte gerade sagen, dass ich gerade im Schwabenland war am Wochenende. Und
das ist zum Beispiel sehr lecker.
Das ist sehr lecker, Essen ist wollte ich gerade sagen.
Da habe ich also nur Spätzle, ne?
Ja, und Maultasche und so.
Maultaschen und so.
So eine Art Ravioli.
Richtig, schwäbische Ravioli.
Also wo würden wir wieder bei den Italienern werden?
Stimmt.
Also Berlin, was sind Berliner Spezialitäten? Eisbein.
Frikassee. Hühnerfrikassee.
Oh, aber Königsberger Klopse.
Königsberger Klopse, richtig.
Currywurst.
Currywurst ja, ist aber,
muss ich erst laut
ist man sich ja uneins, ob sie aus Berlin oder aus Duisburg kommt.
Stimmt, Moment. Ich lebe in Charlottenburg und bei mir um die Ecke gibt es ein kleines Messingschild, das an einem ganz unscheinbaren Gebäude angebracht ist.
Von dieser Erna sowieso.
Von dieser Erna XY, die angeblich die Currywurst, die erste Soße, pikante Soße für eine Wurst entwickelt haben soll.
Aber du hast ja das Wort angeblich gerade schon so schön betont.
Oh, ja.
Aber ich, als ich in der Grundschule war, also noch kleiner als jetzt, da haben wir als Wandertage mit unseren Lehrern, sind wir immer zu Knopke an der Eberswalder gegangen, haben Currywurst gegessen, noch eine Stunde auf dem Spielplatz und das war unser Wandertag. Das haben wir ganz
Knaller
oft gemacht.
Tag, oder?
Wir haben uns immer mega drauf gefreut, deswegen hört das für mich, ist das für mich Currywurst.
Naja, es wäre auch krass gewesen, wenn ihr aus der Grundschule in Pankow oder Prenzlauer Berg einen Wandertag nach Duisburg gemacht hättet, um da eine Currywurst zu essen.
Vor allen Dingen, da wäre auch das Wort Wandern dann irgendwann. Ja. Das wäre krass. Im Tierpark waren wir noch ab und
zu. Na, siehst du mal.
Da gab es aber auch Currywurst. Spoiler.
Aus welchem Tier?
Diesen Zusammenhang haben wir als Kind nicht gemacht.
Ich bin so gespannt, wie ihr jetzt die Brücke zu unserem Film schlagen wollt.
Gar keine. So eine ganz rocky Road, wo wir alle in den Fluss stürzen und versuchen, an der anderen Seite wieder hochzuklettern.
Übrigens habe ich heute Morgen noch gesehen, dass ihr beide eine Gemeinsamkeit habt.
Stimmt.
Denn ihr habt beide Amerikanistik studiert.
Ah.
Also Nordamerikanistik.
Am
oder
JFK
keine,
auch.
Nee, ich habe an der HU.
Ja,
ich habe nämlich Nils vorhin gefragt, ob du es am JFK, weil die meisten ja dahin wollen. Und ich wurde bei beiden angenommen und habe aber den dümmsten Grund der Welt gewählt, nicht an die FU zu gehen, weil es mir einfach zu weit war, dahin zu fahren.
Aber jetzt mal.
Ich war am Tag der offenen Tür und saß echt erstmal und habe gesagt, wollt ihr mich verarschen?
Ja, zu deiner Verteidigung. Also falls du zu dem Zeitpunkt deiner Annahme immer noch in Prenzlauer Berg gewohnt hast, dann ist das einfach auch eine halbe Weltreise. Es ist ja einmal quasi quer durch die Stadt an den untersten südwestlichen Zipfel.
Ich habe anderthalb Stunden eingebaut.
Ja,
und alle so, ja, JFK, wenn du da angenommen bist, geh auf jeden Fall. Ich hatte mich halt bei beiden beworben. Und dann so bin ich so zur HU eine Viertelstunde mit der Bahn und dachte so, okay, Leute, ich bleib mal hier.
Ja, verstehe ich aber. Also mich hat der Weg daraus auch immer genervt, muss man schon ehrlich sagen.
Obwohl es sehr schön ist, muss man auch sagen.
Sehr malerisch, ne? Also wirklich ganz idyllisch da unten. So
aber es ist natürlich mit Anfang 20 war mir dieses Malerische auch ein bisschen.
Ein bisschen.
Es wäre schön, wenn es ein bisschen nicht so ganz so hell hier draußen wäre.
Nicht ganz so hell, nicht ganz so grün, nicht ganz so sauber auch. Also es ist schon echt. Hat schon ein bisschen was von Westdeutschland.
Und die HU war irgendwie so mittendrin, das fand ich immer toll.
Ja. Ja, nee, das wäre für mich gar nicht in Frage gekommen, weiß ich gar nicht. Bin ich nicht auf die Idee gekommen, mich für Amerikanistik an der HU überhaupt zu bewerben. Nee, gleich JFK und das hat dann auch gut funktioniert.
Cool.
Ja.
Hat es dir Spaß gemacht? Ich habe das geliebt, das Studium.
Ja, ich auch. Ein tolles Studium. Ja. Auch nach wie vor bin ich den USA immer noch irgendwie ein bisschen verbunden.
Ja.
So. Selbst wenn ich jetzt weiß, dass ich da niemals im Leben hinziehen würde. So niemals. Aber ich interessiere mich schon immer noch für amerikanische Populärkultur und Literatur und so. Die meisten Autoren, die ich lese, sind tatsächlich auch Amerikaner und so. Insofern ja.
Das ist bei mir auch total geblieben. Ich sehe es auch immer, wenn ich Nachrichten lese, dann deutsche und amerikanische. Das sind immer quasi die beiden, die mich interessieren.
Genau das Gleiche. Ja. Genau das Gleiche. Also bevor wir beiden jetzt uns ins Trump-Amerika stürzen, da gibt es halt echt viel drüber zu reden. Ne? Lass uns lieber das Thema wechseln. Aber
wir müssen ja gar nicht das Thema so sehr wechseln, denn ich habe euch ja ganz smooth in einen Übergang manövriert, wo wir gerade von den USA reden. Und
aber
so.
Wenn man das so sagen muss, ist der Übergang ja schon nicht mehr ganz so smooth.
Aber wir waren schon mal thematisch da, da hast du wohl recht.
Gehen wir mal ein bisschen in den Rust Belt nach Arizona, auf die Countryside. Wir haben ja auch gerade eben über malerische Orte gesprochen. denn wir haben den Film geguckt, Arizona Junior, von den Coen-Brüdern mit
Raising
Nicolas
Arizona
Cage.
In Englisch?
Genau, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle in unserer Nicolas Cage-Reihe. Wir gucken ja verschiedene Reihen. Wir gucken
alle Nicolas Cage-Filme.
Genau, alle Nicolas Cage-Filme, alle Bette Midler-Filme, alle Rennie Harlin-Filme, alle James Bond-Filme. Und da gibt es eine Menge Reihen, die wir schon angefangen haben. Mhm. Wir müssen auch mit Police Academy weitermachen. Da haben wir bisher nur den ersten geguckt.
Wow, also, dazu hättet ihr mich mal einladen können zu Police Academy.
Also ich sag mal,
1 bis 5 habe ich auf jeden Fall inhaltlich parat, Leute. Aber
also ich sag mal, wir haben ja diese Regel, dass wer einmal kommt, ist immer wieder eingeladen. Ja. Also da könnte es durchaus passieren, dass
Leute,
ihr dann nochmal die Police Academy
Da müsste ich aber tatsächlich meinen kleinen Bruder wahrscheinlich mitbringen, weil der wahrscheinlich einzelne Passagen mitsprechen kann.
Oh, sehr
kann.
Gut.
Sehr gut.
Ja, müsste ich.
Wir müssen auch eh mal hier auf eine andere Audioebene gehen. Also da habe ich das.
Also jetzt also alle Nicolas Cage Filme. Ich war so ein bisschen, boah, echt, jetzt muss ich mir einen Nicolas Cage Film angucken. Da war ich nicht sonderlich erbaut drüber, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde den leider relativ fürchterlich.
Ja. Zu Recht.
Also ich finde den wirklich gar nicht mal so gut.
Nee, ist der auch meistens nicht.
Nee,
das stimmt.
So gut wie nie. So, habt ihr Con Air schon geguckt? Natürlich.
Noch nicht.
Aber Face-Off.
Face-Off haben wir schon.
Face-Off.
Face-Off war gleich der zweite Film. Mit wem haben wir den
gesehen? Mit Simon Gosejohn.
Ah ja, stimmt.
Face-Off ist natürlich auch genial, weil nicht nur der sehr große Nicolas Cage dran spielt, sondern auch noch der große John Travolta.
Ja.
Und beide spielen sich auch noch gegenseitig.
Und das man wusste vorher nicht, ob entweder die Leinwand explodiert oder ob sie sich so aufheben und dann plötzlich. Aber es,
Ja, das Ding ist, ich finde, also Nicolas Cage ist halt eigentlich für das, was wir hier machen bei WMAF, mehr oder weniger ein Sure-Shot, weil eigentlich die Filme von ihm immer scheiße sind und seine Performance immer albern ist und
aber
man
trotzdem,
sich da wunderbar drüber lustig machen kann.
Aber bei mir ist es so, ich habe einen wahnsinnigen Softspot für den, weil ich glaube, dass es einfach also ich finde den einfach nicht unsympathisch. Und ich finde es immer total faszinierend, was er so denkt, was seine Rolle ist und was er daraus
wie er die interpretiert.
Und wie man auch manchmal, wenn man genau hinguckt, die Leute, die um ihn rum quasi spielen, wie man so kurz manchmal sieht, so ein
Das ist auch lustig, weil neulich habe ich so ein aktuelles Interview mit ihm gesehen, wo er mal so alle seine, oder haben sie nach mehreren Rollen gefragt, und er sollte die kommentieren, die Figuren, die er da gespielt hat. Und er hat bei jeder Figur
immer
sowas.
Das war dieses YouTube-Video, ne?
Genau, und er hat bei jeder Figur immer gesagt, ja, das habe ich damals so ein bisschen angelegt, wie die Figur aus M, eine Stadt sucht ihren Mörder von Fritz Lang. Mhm. Da wollte ich mal so ein bisschen in so ein Mephisto-ähnliches Spiel gehen und so. Und auch so bei Con Air hat er so solche Sachen gesagt. Und du denkst so, hä?
Was?
Was erzählt er denn
da? So eine ganz große Selbstfremdwahrnehmung.
Ja,
weil ich habe immer das Gefühl, also dass Nicolas Cage immer den gleichen Menschen spielt.
Na.
Immer den gleichen. Immer den gleichen. Also auch wenn die Rollen vielleicht irgendwie relativ unterschiedlich angelegt sind, er spielt immer den gleichen Typ.
Nur in so verschiedenen Eskalationsstufen.
Ja, richtig. Ja, richtig. Und, aber gut, ich meine jetzt bei dem Film, den ihr jetzt rausgesucht habt, da ist das ja fast noch irgendwie sympathisch. So, ja. Da habe ich ihm das noch ein bisschen abgekauft alles.
Ich habe den heute, wir haben uns auf dem 7. den Wecker gestellt und den im Bett geguckt, ganz gemütlich.
Perfekt.
Und ich hatte den auch noch nie gesehen.
Ach, wirklich?
Also für mich war es das erste Mal. Ah ja, gut. Du schon, oder
ja,
was?
Ich bin ein riesengroßer Coen-Brüder-Fan.
Ach ja,
und,
stimmt.
Und das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme.
Das ist mir heute früh, ich wusste das auch nicht, das ist mir heute früh dann auch erst im Vorspann quasi aufgefallen, dass das ein Coen-Brüder-Film ist, das wusste ich gar
die
nicht.
Die liebe ich sehr und das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme von denen. Den habe ich schon früher, als er rauskam, total geliebt und habe ihn jetzt länger nicht mehr gesehen, aber finde ihn immer noch total toll. Und das ist nämlich eine Besonderheit, deswegen wird das heute so spannend hier, weil der
Geht's
Film,
los jetzt?
Deswegen haben wir auch Hartnett eingeladen, damit wir jemand Eloquentes an unserer Seite haben, weil der Film nicht scheiße ist und es ist viel schwerer, über einen Film zu reden, der nicht einfach komplett scheiße ist und da auch ein bisschen Spaß zu haben, als bei einem Film, wo man sich einfach drüber lustig machen kann.
Irgendwie. Ja, ich fand den leider echt unterhaltsam.
Ja, ich
also
auch.
Ihr habt den heute Morgen geguckt.
Genau.
Ja. Ich habe das Nils schon erzählt, eben da warst du nicht im Raum. Ich habe den in 2 Etappen geguckt und zwar bin ich gestern Abend noch dabei eingeschlafen und dann wollte ich den auch heute Morgen weiter gucken, so wie ihr quasi. War dann aber irgendwann um 3 Uhr wach, weil ich der Meinung war, ich hätte irgendeines meiner Kinder gehört, was dann aber nicht der Fall war und dann bin ich nicht mehr eingeschlafen. Aha. Dann habe ich nach kurzer Überlegung gedacht, okay, dann gucke ich den Film jetzt zu Ende. Dann habe ich den irgendwann zwischen 3 und 4 Uhr zu Ende geguckt und dann auch noch meinen Mann geweckt, weil wegen der Polizeisirenen, die ja da auch immer auftauchen, er hat das durch die Kopfhörer gehört und weil er dann nämlich dachte, dass das irgendwie eines unserer Kinder wäre, was die ganze Zeit wach wird wegen dieser Polizeisirenen da am Schluss. Das war übrigens eine meiner absoluten Lieblingsszenen, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Diese Nummer mit der Polizei, wo ich dachte, wie absurd ist das denn? Aber so geil.
Nachdem wir also die komplette Familie aufgeweckt haben, finde ich diese zwei Notizbücher mehr als gerechtfertigt. Ja. Ich überlege noch, zwei draufzulegen.
Nein, es ist okay. Es ist, ich glaube, zwei sind, ich habe, euch das nochmal zu, ich habe zwei Notizbücher geschenkt bekommen, die ich mit nach Hause nehmen darf. Und bin ja mal gucken, wie viele ich bis zum Schluss hier noch abgestaubt habe. Ich werde einfach noch die
für jedes entschuldigen wir so eins drauf. Das kannst du mit dem Karton also, zurück.
Genau. So.
Aber wenn man mitten in der Nacht um 3 Uhr aufwacht und den Film zu Ende guckt, dann kann man sich, glaube ich, am nächsten Morgen nicht so wirklich sicher sein, ob man das wirklich erlebt hat.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, danach wieder einzuschlafen. Mhm. Weil natürlich für mich der Film auch nochmal so eine andere Ebene hatte. Aber vielleicht will ja irgendwie erst einer von euch erzählen, worum es in dem Film überhaupt geht, oder? Vielleicht,
und möchtest dann du die Prämisse mal vorschießen? Ich möchte, bevor wir loslegen, weil ich möchte, es hat einen ganz einen besonderen Platz hat. Ich habe mich wahnsinnig in Holly Hunter verliebt in diesem Film. Die finde ich
da
so
erst
toll. Ja, irgendwie, ich habe die klar auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie lange nicht mehr gesehen. Mhm. Also irgendwie lange nichts mehr mit ihr gesehen. Und ich habe mich so doll verliebt heute früh in die. Also falls wir da auch zu unserer Hochzeit vielleicht noch eine Einladung noch was offen hätten, würde ich sie ganz gerne, wenn das für dich okay ist.
Ja, die fand ich auch sehr toll in dem Film.
Aber erzähl doch mal die Prämisse.
Hi und Ed lernen sich kennen. Hi ist ein kleiner Gangster, der immer wieder so Supermärkte ausraubt und jedes Mal verhaftet wird, weil er der ungeschickteste Kleinganove der Welt ist.
Weil er auch der entspannteste ist, immer davor parken. Ich gehe da mal rein, es hat dreimal nicht geklappt, vielleicht klappt es mit dir.
Weil er dann auch manchmal so einen Schlüssel im Auto stecken lässt und dann nicht mal reinkommt und so. Und Ed ist Polizistin in der Justizbeamtin, die Ed auch jedes Mal fotografieren muss, wenn er wieder gefangen wird. Immer die Mugshots von ihm macht. Und da lernen die beiden sich kennen. Und eines Tages bei seiner zweiten Verhaftung macht Ed weinend die Fotos von Hai. Und er fragt, warum. Und sie sagt, dass ihr Verlobter sie sitzen gelassen hat. Und dann bei der dritten Verhaftung oder so macht Hai Ed den Antrag.
Als er entlassen wird nach der dritten.
Genau. Nee, bei der dritten Verhaftung.
Genau, bei der Verhaftung steckt er den Ring an den Finger, so, als er seine Fingerabdrücke
aber
nimmt.
Aber als er dann entlassen wird, sagt er ihr erst.
Ja, da sagt er, jetzt können wir endlich.
Jetzt können wir heiraten und dann heiraten.
Ja, genau. Ihr habt recht, dieser niedliche Ring mit den kleinen Herzchen. Mhm.
Und die beiden heiraten, haben auch ein tolles Leben, wohnen in einem Wohnwagen irgendwo mitten in der Wüste in Arizona.
Das wäre was für dich, ne?
Ich finde, das sieht ganz schön aus, da alles.
Und, sieht auch ganz geräumig aus.
Total, ja.
Wenn man es so wie die Dr. Who tat, dass man reinkommt, dann ist es irgendwie so ein dreistöckiges Haus oder so.
Es gibt ja später einen Kampf, der uns dann demonstrieren soll, wie eng da alles ist. Ja, das wird dann so ein bisschen Slapstick. Na, auf jeden Fall leben sie da und haben ein schönes Leben, aber es fehlt ihnen noch das entsprechende Quäntchen zum Glück, nämlich ein eigenes Kind. Und als herauskommt, dass Ed unfruchtbar ist, also die Frau ist unfruchtbar.
Edwina.
Beschließen sie nach einigem Hin und Her überlegen und nachdem Adoption nicht klappt, weil Hai eben 27 Vorstrafen hat, beschließen sie einem sehr reichen Ehepaar, das gerade 5 Zwillinge bekommen hat, ein Kind zu klauen, weil die haben ja eh genug.
Und die haben auch geschrieben in der Zeitung, sie sind etwas überfordert.
Genau.
Das sagt sie ja immer wieder so gebetsmühlenartig um
But
sich selber.
It's more
so.
Than they can handle.
Ja, genau.
It's more than they can handle.
Genau.
Ja.
Genau, deswegen so. Das um sich vor sich selber. Sie hat ja wahnsinnige Gewissensbisse wegen der Mama, wegen der anderen Mama.
Ja, aber ich finde, die kommen erst am Ende relativ deutlich raus.
Einmal ganz kurz, als sie es holen, weil sie im Auto dann weint, oh Gott, die macht sich jetzt bestimmt voll Sorgen und so. Und aber
das eigene Bedürfnis ist stärker.
Ja. Genau. Und das sind nämlich die 5 Zwillinge des Möbelverkäufers Nathan Arizona. Mhm. Und deswegen heißt das Kind, das sie entführen, also die haben 5 Zwillinge, Harry, Gary, Larry, Perry
Barry
und Nathan und Jr.
Nathan. Genau.
Nathan Jr. wird dann von den beiden entführt. Und wie das ausgeht, dann kommen noch verschiedene Verwicklungen dazu. Ganz viele Leute haben plötzlich Interesse an diesem Kind, weil das natürlich auch, eine Belohnung ausgesetzt ist auf denjenigen, der das Kind der Familie zurückbringt. Steigt plötzlich das Interesse an diesem Kind von verschiedenen Gruppen um diese Kleinfamilie herum.
Genau, und was ich interessant fand, ist der erste Teil des Films, bevor der Vorspann losgeht, erzählt er ja nur. Mhm. Das fand ich irgendwie so eine, ich dachte jetzt, ist der ganze Film so? Weil das ja schon auch relativ lang ist.
Ja.
Und das sich vor allen Dingen aber so irgendwie auch mit der Musik und so anhält, als würde er einen Witz erzählen. Ja. So irgendwie, ne? So drei Männer kommen in die Bar, weil auch das sich dreimal wiederholt, dass er ins Gefängnis kommt und dann mit dieser Musik auch immer dazu, ist es so, als würde er so einen langen Witz erzählen. Und dann kommt so der Vorspann, dann geht der Film erst los, aber relativ lang, glaube ich, ne?
Ja, fand
ich
total ganz interessant. Ja, und vor allen Dingen auch sind die Sachen, die da erzählt werden, ja auch immer relativ lustig. So why do you think you're trapped in a woman's body?
Genau, stimmt. Mit dieser Therapiegruppe da im Gefängnis.
Genau. Und,
und dieser Tribute an Forrest Gump, auch mit diesem Typ, der oben auf, über ihm liegt im Doppelstockbett und wie der Baba, wie hieß der denn, Forrest Gump? Baba Gumps Schrimps heißt es ja später, genau. Ne? Also irgendwie Baba.
Ja, aber der, auf
genau,
jeden Fall, ja.
Der dann immer so aufzählt, wie man Schrimps so zubereiten kann und genauso macht er das ja dann da auch nur so, dass es am Ende ein bisschen merkwürdiger wird, weil er sich überlegt hat, den Schrimp in den Topf zu werfen ohne Wasser und dann ist es wie Popcorn.
Ja. Völlig absurd. Ja. Und ich fand eben auch lustig, wie diese Therapie-Sessions ja später auch dann immer noch mal wieder auftauchen. Ne? Also das, was die da quasi im Gefängnis erzählt bekommen, da in ihrer Runde, dass das da irgendwie später nochmal eine Rolle spielt. Also das fand ich schon auch sehr unterhaltsam. Aber es war wirklich the familiar. Also es gibt ja dann immer diesen Typen, der quasi dieses komische Geräusch macht, dieses Fauchen jedes Mal, wenn der quasi zurückkommt.
Ja,
ins Gefängnis,
der den Boden wischt.
Der den Boden wischt, der dann immer macht. Und beim dritten Mal heißt es dann eben, dass es auch, oder beim zweiten Mal sagt, dass es immer schön ist, zurückzukehren zu bekannten und liebgewonnenen Gesichtern und Sounds auch. Ja. Ne? Und dann kommt halt dieser Typ. Also es ist von Anfang an dachte ich schon so, okay, das wird auch ein spezieller Film. Also ich hatte wirklich, ich habe das dann eben auch im Vorfeld erst gesehen, okay, Coen-Brüder, ich so, okay, vielleicht hätte ich mich dann nochmal anders drauf vorbereiten müssen mental. Aber ja, das fand ich auch schon sehr lustig. Also wirklich ein spezieller Aufbau irgendwie, ne?
Total.
Ja.
Ich fand das immer gut bei dieser Anfangssequenz, wenn er vor diesem Berufungsgericht saß oder dem Entlassungsgericht.
Ja, die drei super, die dann jedes Mal, aber jetzt sagen sie wirklich, natürlich.
Sie sagen jetzt nicht nur, was wir hören wollen. Nein, ich sage, was sie hören wollen. Ja, aber sie sollen doch nicht sagen, was sie hören wollen.
Ja, mache ich auch nicht.
Ja, genau. Und die aber jedes Mal am Ende sagen, na dann ist gut.
Ja,
dann
genau.
Sag mal ganz kurz noch für mein, habt ihr den Film auf Englisch gesehen?
Nee, wir haben ihn auf Deutsch gesehen.
Ach so, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Na,
aber ist ja derselbe Film.
Das ist der gleiche Film. Aber da im Englischen war es halt echt so, dass ich ganz kurz noch angehalten habe und geguckt habe, weil es halt Arizona ist, ob es noch englische Untertitel gibt. Ja,
weil die sehr slangig sind.
Weil die halt wahnsinnig slangig und halt auch wirklich so dieses so Southern, also ist ja nicht richtig Southern,
ganz
aber
breite so.
Ja, genau. Und das war auch eben so sehr lustig bei diesem Berufungsgericht eben, weil die halt, es waren ja zwei Männer und eine Frau und ich konnte die aber optisch erstmal irgendwie gar nicht unterscheiden. Also ich war so, ich höre da schon eine Frauenstimme und er sagt auch immer Ma'am, aber wer, ach so, die, okay, gut. Also
und die haben auch alle jedes Mal das gleiche angehabt. Das ist so ein bisschen, als würden die drei einfach immer da sitzen.
Ja, genau.
Und dann werden ab und zu so Leute reingeschoben.
Doch, das war nicht schon sehr lustig und wie sie ihn eigentlich auch immer so sehr wohlwollend dann in die Freiheit entlassen haben.
Ja, so super naiv. Ach so, wenn sie nichts mehr machen wollen, dann natürlich können sie gehen.
Ich glaube, am Anfang waren sie dann aber schon auch noch genervt davon, dass das Hai immer Platzpatronen oder gar keine Patronen in seiner Waffe hatte und das halt immer einer der Gründe war, warum sie ihn auch immer ziehen lassen mussten. Ne?
Genau.
Also der hat sich nicht nur blöd angestellt, sondern er ist tatsächlich gibt es keinen bösen Knochen in seinem Körper. Also ist ein sehr lieber Typ eigentlich.
Ja. So ein, der irgendwie versucht, auf nicht so schlaue Art und durchdachte Art so sein Leben so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen. Und weil ihm aber immer nichts anderes einfällt, macht er einfach immer wieder das. So.
Ja, später sagt er ja dann auch immer irgendwann, dass er, als er so unglücklich war in seinem Leben, dass er dann auch irgendwann noch bei diesen kleinen Convenience Stores, die ja so seine Hauptziele sind, was so Raubüberfälle angeht, dass er da dann immer so mal aus Nostalgiegründen einfach dran vorbeigefahren ist, auch wenn die nicht auf dem Heimweg lagen. Und meint er so,
ach, weißt du noch, als ich dich ausgeraubt habe?
Ja, ach, weißt du noch, so ein bisschen auch, ach, weißt du noch, als das Leben so einfach war. Also so für ihn ist das ja auch alles irgendwie so einfach, ne?
Aber das ist natürlich, also bei dem Film, finde ich, spürt man ja sofort diese Coen-Brüder-Sache, immer diese sehr skurrilen Charaktere, die irgendwie so sehr lustig sind. Und jeder Einzelne, auch jeder Nebendarsteller ist eigentlich so sehr liebevoll, dass man so genau irgendwie sieht, was der so, was so auch diese beiden vermeintlichen neuen Freunde, die sie dann besuchen kommen, wo ich erst dachte, es ist ihre Schwester, aber es ist ja gar nicht ihre Schwester gewesen. Nee. Deswegen fand ich diese Swinger-Sache dann auch sehr verwirrend. Und dann habe ich das aber nochmal nachgelesen und dachte, ach okay, es ist gar nicht ihre Schwester.
Es ist sein Chef, Glenn. Genau, es ist sein Chef. Und Glenn ist der Einzige, den ich nicht mochte.
Ja, das stimmt.
Glenn ist schon echt ein Penner. Ja.
Wobei, ja, stimmt.
Nee, aber das Paar ist auch ein guter Indikator für einen Coen-Brüder-Film, denn sie wird gespielt von Frances McDormand.
Und ich habe gelesen, dass Holly Hunter und Frances McDormand waren Roommates während ihrer Schauspielausbildung.
Ja, Frances McDormand ist ja auch, ich glaube, mit Ethan Coen verheiratet.
Ach ja?
Ist sie?
Ja.
Ja, das würde natürlich einiges erklären. Okay, also nicht, dass sie nicht auch sehr gute Rollen spielt, so, aber aha. Es gab so ein Bild, was sich da zusammensetzt.
Also zu Frances McDormand an der Stelle nochmal gesagt, das ist eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen.
Ja, die ist wahnsinnig toll.
Und ich habe gerade, der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, war tatsächlich, Achtung, jetzt kommt's, Fargo.
Lieblingsfilm von meinem Vater.
Echt? Ja, toll.
Deswegen liebe ich den auch
total. Also ich liebe sie seither und habe gerade erst, auch muss ich aber zu meiner Schande gestehen, weil sehr spät erst Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen.
Wir haben den beide noch gar nicht gesehen. Ja.
Okay, also wenn man dann Frances McDormand nicht liebt, dann stimmt irgendwas nicht mit einem. Das kann man genauso sagen. Irgendwas ist
aber ich liebe
sie
schon jetzt. Also ist das dann irgendwie?
Ja. Dann ist vorbei. Dann ist ciao. Dann wirst du dich hinsetzen, Brief schreiben und sagen: Liebe Frances McDormand, möchtest du meine Freundin sein? Du kannst auch in sonst einem wie auch immer gearteten Verhältnis, das du dir aussuchen darfst,
ich bin
zu
da
mir
total
stehen.
Entspannt.
Solange ich nur irgendwie in deinem Leben sein darf.
Wenn du nicht antwortest, werte ich das als Ja.
Ja, genau. Ey, die ist schon toll und ich habe die Braut, die sie da jetzt in Arizona Junior spielt, ist ja schon auch wirklich schlimme Braut. Ja. Ne? Also wirklich schlimm. Ja. Aber ich mochte sie trotzdem.
Na, die ist wirklich toll. Die spielt nie so ein kleines Mäuschen oder so eine langweilige Figur oder so, die ist immer sehr besonders, wenn die in einem Film auftaucht. Ja. Das ist echt immer toll. Ich fand ja auch bei Fargo meine allerliebste Szene, ich liebe Fargo auch total, hab ihn auch schon tausendmal gesehen, meine allerliebste Szene ist, wo sie in der Stadt im Hotel ist und sie einen alten Schulfreund trifft. Die ist so unangenehm, diese Szene, aber die ist so toll, wo er dann so sie so angräbt und so und sie so, hä, ich bin verheiratet, was willst du von mir? Und so.
Nicht nur das, sie ist ja auch hochschwanger in dem Film, wo man sich auch denkt, Alter, hast du sie noch alle? Genau. Und ich finde, die hält es aber auch so aus, diese ganz unangenehmen Szenen und das ist eben in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri auch so, dass sie so ganz unangenehme Szenen irgendwie aushält und das so, wo du dann auch schon so bist, okay, wo du so ganz unruhig da sitzt und auch eben jetzt hier in Arizona Junior, da spielt sie ja auch diese wirklich unangenehme Person, die ihr quasi als erfahrene Mutter von einer Höllenbrut, muss man auch sagen.
Und die sind auch alle gleich alt, oder? Ja. Die wirken auch alle sehr ähnlich alt.
Die sind ja auch alle adoptiert, ne? Also, ach so. Oder? Das war doch das, dass er, glaube ich, also in dem, also als Ed und High Nathan Jr. geklaut hatten, war das erste Paar, das sie besucht hat, waren quasi Glenn und seine Frau.
Genau.
Und Glenn ist der Chef.
Der Vorarbeiter.
Genau. Der Vorarbeiter von Hai.
Ja.
Und sie gibt ihr halt die ganze Zeit, weil sie Mutter von irgendwie 5, 6 oder gefühlt 80 Kindern ist, irgendwelche Ratschläge, wo man sich auch denkt, Digga, hatte ich doch keiner nachgefragt.
So ganz übergriffig die
ganze richtig,
Zeit.
Ja, richtig so invasive Tipps so. Und das spielt sie schon sehr unangenehm. Ja. Und da sagt, glaube ich, Glenn, dass er nur Platzpatronen hat. Dass er nur Platzpatronen hat irgendwie und dass die, deshalb sind die auch, glaube ich, alle so
vielleicht
irgendwie
gleich alt. Vielleicht sind die auch alt zusammen
geklaut. Ich glaube, ja, also sie sind zumindest, hat er doch dann auch erzählt, wie es so war, als sie bei der Adoptionsstelle waren.
Stimmt, dass sie so eine ewige Warteliste, wenn man ein gesundes, weißes Baby will.
Genau, was haben sie denn noch mit 2 koreanische Kinder und a Negro, also auf Englisch sagt er, a Negro baby with a heart outside his body. Und so, und das war auch, dann nicht. So, also insofern, das sind, glaube ich, nicht deren leibliche Kinder, sondern die sind, glaube ich, auch alle zusammengesucht.
Aber auch echt, ne, ich hatte sofort so die ein oder andere Tante von mir im Kopf, die dann so auf Familienfeiern, also das müsst ihr so machen, das geht gar nicht, das ist also ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall so und alles, ja, kann ich das selber entscheiden oder nee. So, aber sie war halt etwa auch super verunsichert und war dann auch sofort nur so, ah oh, ja, das müssen wir machen, ja, ja, hast du das aufgeschrieben, während er die ganze Zeit mit so Götterspeise beworfen
wird? Ja, eh schon auch keinen Bock mehr auf die Situation hat, das ist eh schon, der denkt sich eh schon, Alter, worauf habe ich mich da gerade eingelassen, gar keinen Bock irgendwie.
Aber er kriegt ja auch so diese Panik so langsam, deswegen denkt er ja, dass er in seinem Vorarbeiter so eine jemanden gefunden hat, dem er sich so öffnen kann, dass ihm das Leben, das wird gerade alles zu viel für ihn und so, ob er das auch kennt und er reagiert halt mit der Idee, dass wir die doch swingen könnten.
Ja.
Ja. Und dann gibt's aufs Maul.
Und dann gibt's aufs Maul von Hai. Aber Glenn ist auch, also Glenn wird auch wirklich als unfassbares Arschloch dargestellt. Er erzählt die ganze Zeit Polenwitze und kann auch gar keine Witze erzählen. Und am Anfang erzählt er so einen Witz falsch.
Das und dreimal, aber, lustig. Nee, warte, den habe ich falsch erzählt.
Ja. Dann dann ist er immer noch falsch.
Aber ein sehr, sehr unangenehmer Typ, auch seine Klamotten. Ich bin sehr irritiert.
Der ist auch so ein Großmaul und man merkt auch, dass Glenn seine Kinder auch scheißegal sind. Der erträgt das einfach alles. Wahrscheinlich, um seine Frau glücklich zu machen. Es geht mir immer darum, dass seine Frau irgendwie, die will auch immer kleine Kinder haben, weil sie nur kleine Kinder mag, sozusagen.
Sie braucht was zum Kuscheln,
genau,
sagt sie. Aber die beiden sind auch wahnsinnig so abgebrüht, was so die Lautstärke und das Kakeln, so als würden die das gar nicht so mitkriegen. So, ne? Die haben so eine Hornhaut entwickelt, was ihre Kinder so im Hintergrund alles kaputt machen und zerschreien und so.
Das war aber so der Moment, Wo ich so mit dir als jemand mit kleinen Kindern, ne, wo ich auch so war, so, wo ich so hingeguckt habe und wirklich so richtig das Gesicht verziehen musste, weil ich auch dachte, Digga, mach doch was, aber das gehört natürlich dazu. Ich denke immer, es ist nur ein Film, Test 2, es ist nur ein Film, hat eine Test 2. So. Aber wo du halt echt so da denkst, was würde ich denn machen, wenn meine Kinder jetzt so durchdrehen würden? Und das war ja so dieses komische Level für diesen Film, was mich so irgendwie berührt hat, wo ich immer gesagt habe, was würde ich denn machen, wenn das meine Kinder wären? Mhm. Weil es ist natürlich völlig absurd, also wenn es so ein Coen-Brüder-Film ist und so. Ja. Das ist völlig absurd, was da passiert zum Teil, aber so manche Szenarien überlegst du dann halt doch irgendwie, wenn die jetzt in der Realität einem zustoßen würden, was macht man dann? Ne? Was machst du denn, wenn deine Kinder einfach allesamt Psychopathen sind, weißt du? Und du dir eigentlich voll Mühe gibst mit den Irren? Aber sie sind einfach batshit crazy. Total. So, ne? Und das war halt da in dem Augenblick auch so, dass ich denen dann so zugeguckt habe und dachte, Digga, ja, vielleicht muss man das auch irgendwie ertragen und irgendwie so über sich ergehen lassen, wenn die sich in der Öffentlichkeit aufführen wie Verrückte, aber ja.
Ja, aber ich glaube, so ein bisschen, es soll durch so Kleinigkeiten schon dargestellt werden, dass die Eltern das irgendwie auch alles so okay finden. Es gibt zum Beispiel eine kleine Junge kommt ja dann zu Hai und spritzt ihm mit einer Wasserpistole den Schritt nass und sagt dann, haha, du hast in die Hose gemacht und dann lacht Glenn auch so drüber.
Okay, aber das ist auch Glenn, also.
Ja, ich fand, was mir rund um diese Szene aufgefallen ist, als die beiden dann spazieren gehen, die Männer sozusagen, dass es total schön ist da, wo die wohnen.
Ja.
Also, dass ich echt sofort dachte, das ist auch so ein bisschen Joshua Tree-mäßig. Irgendwie fühlte sich so an ich will auch da mit denen spazieren gehen, da kann er mir auch sein ganzes Leben erzählen. Es war irgendwie mit diesen Kakteen und den Felsen im Hintergrund und so. Die scheinen ja da auch völlig alleine mit ihrem Trailer irgendwo mitten in der Landschaft zu stehen, ne? Ohne dass da jetzt so direkt noch irgendwelche anderen Leute sind oder Häuser.
Na.
Das fand ich auch ganz faszinierend, weil es wirkte dann so, als würde einfach 2000 Quadratkilometer drumherum ihnen gehören.
Also so. Was in Arizona, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig dicht besiedelt außerhalb der großen Städte, aber ich gebe dir voll recht, fand auch, dass die Landschaft da echt schön in Szene gesetzt war, ne? Auch wo die, also einmal da, wo Glenn und Hai irgendwie so ein bisschen abwandern, um dieses Männergespräch zu führen, das ja dann in der Keilerei irgendwie endet. Und dann aber auch die Szene, wo sie zu viert an dem Tisch sitzen. Ah, ja. Und das sieht dann auch so schön aus, ne?
So eine Weite auch.
Richtig.
Ne?
Und da war auch so schönes Licht irgendwie, wo man auch so denkt, ach guck mal, schon auch schön da, ne? Aber
ja, ohne die Kinder wäre das jetzt toll.
Ja, ohne die Kinder mit so einer Flasche Wein oder wenn wir jetzt von den USA sprechen, eher mit einer Flasche Bier. Wäre es auch schön. Oder mit einer Dose Bier, let's keep it real. So.
Ja. Und dann, was parallel passiert, ist, dass bei denen obwohl, nee, kurz danach, glaube ich, ne? Nee, parallel. Dass zwei Kumpels, zwei Brüder, mit denen Nicolas Cage im Knast befreundet war.
Das passiert kurz davor. Die kurz sind
vorher, ja, genau, die werden für den Nachmittag rausgeschmissen, genau. Die brechen aus, und zwar in einer Geburtsszene. Ja,
danke, dass ihr das sagt.
Ja, natürlich, die Metapher ist ja nur ein Scholzhammer.
Ja, oder? Ja.
Und da habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich mal irgendwo ausbreche, dann werde ich kurz vor den Mauern nicht ununterbrochen schreien.
Ich liebe diese Szene.
Ja, die Szene ist echt krass. Schlau. Also da werden auch quasi Zwillinge geboren, die sich gegenseitig helfen. Sind ja auch Brüder, und die denken dann natürlich oder gehen davon aus, dass sie bei ihrem Knastkumpel Hai dann einfach unterkommen, solange ihnen der Sinn danach steht, um den nächsten gemeinsamen Coup vorzubereiten sozusagen. Aber er hat ja mittlerweile Frau und Kind, und da gibt's dann so diese typische, sie wird dann sauer, die Jungs werfen ihm dann vor, dass er unterm Pantoffel steht, und er versucht irgendwie beides so zu managen und ist halt total überfordert, und die beiden benehmen sich natürlich sicherheitshalber extrem daneben. John Goodman, auch so ein Cohen-Wiederkehrer.
Total.
Ne?
Aber John Goodman überhaupt auch einfach großartig, weil ich dachte so,
wie jung der da auch noch ist.
Ja, aber der Film ist auch so von 87, oder? Ja,
genau.
Hat er da schon in Roseanne gespielt? War Roseanne da, ist es da nicht schon gelaufen?
Oh, keine Ahnung.
Müsste es eigentlich in der Zeit, wo ich dann auch so dachte, der spielt da irgendwie, weil das war ja auch von Anfang an relativ erfolgreich, Roseanne. Mhm. Und es müsste ungefähr in dem Dreh angefangen haben, wenn es da nicht schon gelaufen ist. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall dachte ich so, ja, toller Typ. Toller Typ. Wer hätte gedacht, dass aus dem... Ein Jahr später, ne? Ja, wer hätte gedacht, dass aus Dan, dem Mann von Roseanne, mal sowas wird, ne?
Ja.
Toller Schauspieler, aber auch ein witziger, also auch sein Charakter, Gale.
Ja.
Es ist super, der ist echt mega.
Und auch sein Bruder, ich fand den auch gut. Der ist ja so ein bisschen zurückhaltender, also weil er schon der weniger dominante Bruder ist, aber ich fand den auch total gut.
Er ist ja auch viel kleiner, viel schlanker als Gale und auch nicht ganz so klug. Man hat so das Gefühl, dass Gale derjenige ist, der so ein bisschen...
Und die sind alle nicht die hellsten Lichterketten. Glühbirnen an der Lichterkette so. Aber da ist unter den Blinden ist ja einäugige König, wie man so schön sagt.
Ja.
Und da ist Gale halt auch super manipulativ.
Oh ja.
So, das kann er halt total gut, und Hai checkt es halt nicht, sondern lässt sich halt so manipulieren irgendwie.
Aber es ist auch wirklich, also das ist kein besonders raffiniertes manipulieren, dass
Dass er überhaupt manipuliert.
Ja, ja. Mhm. Das,
wobei ich mich ja an der Stelle auch frage, ob das nicht normal ist. Also ob das nicht auch so ein bisschen dem Männerbild von der Mitte der 80er so ein bisschen entspricht, weiß ich jetzt gar nicht so, dass man sagt, oh Digga, dass die immer von deiner Braut irgendwie nichts sagen. Ja, so, ne? So ungefähr da in die Richtung funktioniert.
Das absolut,
ja, das.
Aber seine Agenda ist ja, dass er denen hilft, einen Raub zu begehen.
Ja.
Also das ist zumindest das Ziel dieses Frauendisses.
Natürlich
und natürlich, dass er bei denen zu Hause bleiben darf.
Ja.
Gerade in so einem Männerknastmilieu ist ja so ein Männlichkeitsgehabe noch viel, also das erzählt der Film ja quasi auch, dass dann deswegen auch Hai in so ein Zwiespalt gerät, weil der eigentlich so ein super weicher Typ ist und seiner Frau irgendwie ein schönes Leben machen will und jetzt da vor denen irgendwie so als Mann bestehen muss. Also auch seine Frau.
Aber was ich auch total interessant fand, das haben wir auch vorhin schon gesagt, ist aber, dass eben alles, was wir aus diesem Knast sehen, abgesehen von dem Mann, der ununterbrochen den Boden wischt, ist, ist auch diese Therapiegruppe, wo sie auch über ihre Karriere reden und
Oh, meine Lieblingsszene, was diese Therapiegruppe angeht, die beiden sitzen am Frühstückstisch. Ed hat überhaupt gar keinen Bock auf die, und die beiden Brüder essen auf wirklich eine sehr widerliche Art und Weise ihre Cornflakes. Ja. Ne? Also sitzen da richtig wie so richtige Bauern.
Trinken Bier zu den Cornflakes, rauchen
irgendwie so, ne? Dass sie sitzt denen mit dem Kind gegenüber, und dann sagt der eine so zu ihr, sagt Gale auch tatsächlich so zu ihr, warum sie das Kind denn nicht stillt. Und dann sagt sie so, geht dich gar nichts an. Dann sagt er, ja, wenn du das Kind nicht stillst, dann nehmen sie das Jahre später übel. Ja. Und dann sagt der kleine Bruder, ja, so sind wir im Knast gelandet oder kriminell geworden.
Ja, das haben sie alle in ihrer Therapie, in ihrer Gruppe gelernt.
Haben sie in ihrer Gruppe gelernt, wo ich auch so dachte, ja, okay, die beiden beziehen sich eh am meisten auf ihre Therapiegruppe. Glaube auch, weil sie wahrscheinlich am längsten im Gefängnis
Wahrscheinlich, ja. Also der Film macht es ja permanent über Männlichkeitsbilder lustig, ja, die ja in den 80ern tatsächlich sehr gängig noch waren, sehr klischeeig, macho-mäßig, gerade auch im Film. Und das nimmt Arizona Junior ja die ganze Zeit aufs Korn. Auch Lenny Smalls ist ja auch so ein super Bild für so eine total überholte Männlichkeit.
Ja, das auch so wichtig ist, wenn jemand besonders kriminell ist, dass er dann auch schmutzig ist.
Und Motorrad fährt.
Ja, aber auch offensichtlich mit allen Körperteilen andauernd an dem Öl irgendwie.
Ja, das ist dann egal.
Oder es ist der Staub der Wüste von Arizona, der an ihm klebt, weil er ja auch komplett ohne Schutzkleidung, ohne Helm, ohne irgendwas diese Straßen lang brettert und ständig quasi den Staub abbekommt. Ich weiß es auch nicht.
Da haben übrigens die Coens gesagt, dass sie mit dem nie wieder arbeiten werden, weil das absoluter Horror war.
Der Schauspieler, ja. Ah ja?
Habe ich in der Trivia gelesen, dass der einfach immer zu spät war, nie gemacht hat, was dann immer super aggressiv war. Und also, sie meinten a force of nature. Und dass sie gern davon Abstand nehmen, wieder mit ihm zu arbeiten.
Aber haben sich selber ein Ei gelegt.
Ja, aber sie haben ihn gut gecastet, ja, dann offensichtlich. Genau, ja, ne? genau.
Dafür haben sie über Nicolas Cage gesagt, dass es auch manchmal schwierig war, dass sie eine sehr turbulente Arbeitsbeziehung hatten, weil er sehr viel improvisieren will und das mögen sie gar nicht. Ja. Er hat auch gesagt, er hat genau das Gleiche auch quasi über sie gesagt, dass er immer sehr nah am Skript bleiben muss, dabei weiß er doch, was er gut kann. Ja. Aber trotzdem lieben die sich total und haben danach auch gesagt, dass sie wieder arbeiten würden miteinander, weil die Coens meinten so, lieber so einer, der so selber eine kreative Idee hat, als die man so, was haben sie geschrieben, die man so kickstarten muss selber als Regisseure, weil die nicht loslegen.
Aber ich glaube, die haben nie wieder mit ihm gedreht. Mir fällt jetzt erstmal ad hoc kein anderer Coen-Brüder.
Vielleicht war es dann auch eher Höflichkeit zu sagen, dass man auf jeden Fall wieder miteinander arbeiten will, ja, und dann hat man es trotzdem umgangen.
Ja, aber mir fällt auch tatsächlich keine Rolle mehr ein, die er hätte irgendwo spielen können.
In so einem Coen-Brüder-Platz ist für Nicolas Cage, in so einem Coen-Brüder-Film ist für Nicolas Cage immer Platz.
Aber für einen so sich latent immer selbst bemitleidenden und auch immer sehr leidenden Typ.
Ja. Ja, gut, aber so bei Miller's Crossing schon. Zum Beispiel hätte bestimmt eine super Figur für den gegeben, ja, oder so.
Auch man hätte auch Burn After Reading den irgendwo.
Stimmt, da hätte auch sehr gut reingepasst.
Ist ja für mich einer, ich fand den ja super. Ich fand einfach Brad Pitt, fand ich so super in dem Film.
Ja. Wobei ich auch an der Stelle sagen könnte, ich habe immer gemerkt, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich spüre, wie geil Brad Pitt sich jetzt auch der Rolle findet.
Aber das finde ich gar nicht so schlimm.
Aber das passt ja eigentlich perfekt zu der Rolle.
Ich weiß, dass man das hinter
die Kamera guckt.
Was ich super seltsam fand, es gab mal, kennt ihr den Film The Mexican mit Brad Pitt, wo es da um diese Pistole geht, ja, mit Julia Roberts und so. Ja. Und über den Film wird dann übergeschrieben, endlich, Brad Pitt beweist Mut zur Hässlichkeit und so. Ja. Und dann habe ich den Film gesehen, so, hä? Ja. Aber wo? Ja. So,
aber wann?
Ja, genau.
Aber wo?
Mega
aber wann?
Gar nicht hässlich in dem Film.
Aber wie? Nee.
Das war super seltsam.
Merkwürdig.
Nee, aber mit Nicolas Cage, ich weiß nicht. Also, dadurch, dass, ja.
Es ist ja nicht passiert.
Nee, Gott sei Dank nicht, ne? Also, was heißt, vielleicht hätte der auch wieder sowas. Der löst ja schon irgendwas in einem aus, Nicolas Cage, ne? In den meisten Fällen so ein bisschen so ein, oh. Ne? Mhm. So auch ein bisschen peinlich berührt und so. Aber was mich halt so wahnsinnig macht an Nicolas Cage, ist ja immer sein Blick, ne? Wie der immer so guckt, wie der auch immer so die Augenbrauen bewegt und so. Ne? Also wie auch seine Augenbrauen in seinem Gesicht liegen. Das ist ganz eklig, das zu sagen, aber wenn ich mir den halt angucken soll in einem Film und mich die Bewegungen in seine Augenbrauen, weil er die auch immer so, die sind auch so dominant, ne?
Ja. Die kriegen auch eine eigene Gage.
Ja, bestimmt. Sure. Irgendwas im Vertrag drin.
Da weiß ich nicht, das macht mich total irre. Und jetzt zu High passt es irgendwie.
Ja.
Weil der ja wirklich irgendwie verloren zu sein scheint zwischen ganz vielen verschiedenen Fronten. Ja. Ne? Aber ansonsten denke ich mir so, nochmal auf rumzuheulen, so ein bisschen.
Man muss auch sagen, dass Nicolas Cage in Arizona Junior in seiner ganzen Karriere wirklich on top of his hair game ist.
Ja.
Ja.
Danach geht's ja steil bergab. Und seine Haare, die manchmal lagen die etwas runter, manchmal standen die etwas hoch, stehen quasi, je höher die stehen, desto schwieriger ist die Situation, in der er im Film ist.
Ah, darauf habe ich zum Beispiel noch gar nicht
geachtet. Das habe ich vorher gelesen, dass sie das so gemacht haben, dass seine hochstehende Frisur immer sich der dramatischen Situation, in der er es angepasst hat.
Ah.
Also je höher die standen, desto gefährlicher war es für ihn.
Hat Nicolas Cage denn jetzt aktuell noch Haare?
Ja, also.
Also, kann sein. Schon, ich glaube, ne? Auf keinen Fall mehr eigene.
Ja, ja, das glaube ich auch nicht.
Irgendwas ist da, also das,
ich glaube, wenn man auch so die letzten paar Filme von ihm sieht, hat er auch, sind die auch so unterschiedlich, dass es eigentlich nicht sein können.
Ich glaube, seine schlimmste Haarsituation war Con Air.
Nee, er hat eine Zeit lang, nee.
Oh, da waren die so, ja, lang,
hatte,
ne?
So lang. Aber oh, okay. Nee, der hatte dann später so eine Phase, die auch John Travolta hatte, wo er sie so ganz krass unnatürlich schwarz gefärbt hat und sie dann so aussahen wie so ein Helm.
Ja,
also weil so hat so eine Haarlinie hat halt kein Mensch. Also wie so mit so einem Lineal und auch hier so und halt so ganz so schwarz. John Cusack hatte das auch eine Zeit lang, das hat sich jetzt auch wieder entspannt, dass das dann so, ich weiß, der hat schwarze Haare, aber dass die ihn dann nochmal so drüber färben und man die ganze Zeit denkt, ja, so nimm Jet den Black, Helm, ne?
Ja, 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 genau. Aber da, ja. Ja, ich glaube, das ist so der Übergang, wenn du irgendwie gerade merkst, okay, jetzt geht's los, und dann denkt man sich, okay, jetzt gib ihm nochmal, gib ihm Farbe und dann.
Merkt keiner.
Und dann am besten noch irgendwie die kahlen Stellen, vielleicht so mit so einem Spray.
So Edding.
Ja, und dann Edding viel mehr, ja.
Und dann denken vor allen Dingen, finde ich, dann denken so Leute auch immer, dass es am wenigsten auffällt, wenn sie jetzt quasi was Unechtes machen, wenn sie das möglichst doll auch auftopieren. Also, dass es dann möglichst viel aussieht und man denkt,
aber in Arizona Junior, da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen, da war, hast du schon recht, ne? Nils, das war schon cool. Wobei die auch da so leicht blondiert waren, oder täusche ich mich
da? Ja, kann ich auch das Gefühl, ja. Ombre vielleicht.
Hat er uns allen vorweggenommen.
25 Jahre vor dem Game hatte Nicolas Cage schon die Haare. Oh Mann, ey.
Kevin Costner hat 3-mal für die Rolle vorgesprochen, wollte die unbedingt haben.
Hat ja gut geklappt.
Nein, das Schlagsige von Nicolas Cage war schon gut für die Rolle, ne? Dass der das ja physisch auch irgendwie total. Auch gar nicht so diesen Knast.
Auch dass der wirkt auch viel trottliger als Kevin Costner, glaube ich, wirken kann.
Ja, glaube ich auch. Ja, und dieses Dünne, so sieht ja keiner aus, also, ne?
Vor allem wirkt der unmännlicher als Kevin Costner.
Genau,
und das
so
ist, glaube ich, sehr entscheidend für die Rolle.
Genau. Ja, wahrscheinlich hat er auch deswegen, die haben beim dritten Mal gesagt, Kevin, sei nicht böse, aber wir haben schon angefangen zu drehen. Also.
Auch mit Kevin Costner haben sie nie einen Film gemacht. Hat es für ihn also gar nicht ausgezahlt.
Aber ich habe dann auch noch eine, es ist der Lieblingsfilm von Edgar Wright, was für dich vielleicht interessant ist, weil du magst den ja so gerne.
Das stimmt. Edgar Wright ist toll.
Und
der Regisseur von diesen ganzen Simon Pegg und Nick Frost Filmen. Also Shaun of the Dead und so. Und der hat auch, der letzte Film von ihm war Baby Driver. Und das war letztes Jahr mein absoluter Lieblingsfilm.
Siehst du mal.
Und
Matthew
McConaughey sagt, es ist sein meistgesehener Film. Ich weiß nicht, das ist einfach so eine Trivia, die vielleicht auch überhaupt nicht wichtig ist, aber ich dachte.
Aber wo wir gerade bei möglichen Besetzungen für High sind, Matthew McConaughey, würden wir in der Rolle des High sehen, oder?
Aber, also damals
aber der hat ja, Matthew McConaughey hat ja richtig so als Rom-Com-Typ angefangen, ne? Der hat sich ja erst so nach und nach rausgearbeitet aus diesem.
Achso, Matthew McConaughey, ich habe die ganze Zeit an Matthew Broderick gedacht. Stimmt, Matthew McConaughey, das wäre natürlich super weird. Das stimmt.
Wäre super weird?
Ja.
Ich finde aber schon, ich meine, Matthew McConaughey ist aus Texas.
Ja.
Also das heißt, das sind ja Nachbarstaaten. Ich glaube, den Dialekt oder den Akzent hätte er auf jeden Fall drauf gehabt. Und auch so dieses, also ich weiß nicht, ob ich das dem McConaughey von vor 30 Jahren in der Rolle abgekauft hätte.
Da war der, glaube ich, 15 oder so.
Ja. Aber der McConaughey von jetzt, den könnte man sich doch durchaus in der Rolle so eines leicht verpeilten.
Aber dann würde er die ganze Zeit so sprechen.
Aber der hat ja schon viel komisches Talent.
Doch, ich kann mir den auch vorstellen in der Rolle. Aber ich glaube trotzdem, eben gerade dieses weiche Verletzliche, was Nicolas Cage so damals in seinem Blick hatte, hat er auch nicht mehr, da bewegt sich auch nicht mehr viel.
Nee.
Das ist schon so.
Ich finde ja, bei mir ist immer das Weirde, bei Matthew McConaughey, den zusammenzubringen mit dem Typen, der Dallas Buyers Club so super abgemergelt gemacht hat, der dann jetzt irgendwie so ein bisschen aufgepumpter in irgendwelchen Filmen, Wolf of Wall Street oder sonst wo zu sehen ist, der aber auch der gleiche Typ ist wie dieser Surfer aus AdTV.
Und aber auch der gleiche in Wie werde ich ihn los in 10 Tagen.
Ja, also, das ist alles der gleiche Typ, das ist schon krass.
Der hat eine breite Palette an Dingen.
Die er sich aber auch erarbeitet hat, muss man ja noch dazu sagen.
Der war halt am Anfang nur so Rom-Com, der war auch in diesem Jennifer Lopez-Film The Wedding Planner.
Stimmt, da war er das Love Interest, genau. Ne?
Da habe ich ihn das erste Mal so auch noch so mit Brille und so blonden Locken.
Die hat er ja immer noch, glaube ich, ne? So diese blonden Locken. Ja, ich habe den Matthew McConaughey erst eigentlich nur so als Malibu-Dude immer oben ohne irgendwie am Strand auf dem Surfbrett aufgeschirmt.
Den finde ich zum Beispiel auch eher unsympathisch, obwohl ich jetzt überhaupt nicht weiß, wie der so ist.
Aber Matthew McConaughey? Ja.
Nee, ich glaube, ich habe so zu viele Sachen gesehen, die, wo er wirklich lustig ist. Also, weil der ist wirklich lustig. Ja. Und der hat auch einen gewissen Sinn für, also für die Demontage seiner eigenen Figur. Also so, ne, dieses, der ist also so in, wie in Magic Mike oder so ein Unsinn, ja?
Stimmt,
also, der da ist voll. Und da finde ich den, der hat schon einen Sinn für Humor. Der kann auch lustige Rollen spielen.
Der ist auch so ironisch, also der kann sich
selber. Richtig, und deshalb sehe ich ihn halt schon so mit diesem, mit seinem Texas, alright.
Wo man ja zum Beispiel Kevin Costner gar nicht sieht. Okay. den Selbstironiezug hat der nicht genommen.
Nee, gar nicht, ne?
Mit seinem traurigen Field of Dreams Blick.
Ja.
Oh Gott.
Wobei ich den ja, also der mit dem Wolf tanzt, den für den Film verzeih ich ihm, deswegen verzeih ich ihm ganz viel anderes.
Waterworld?
Ja. Uff. Ich sag kann mal, einmal gesehen, verzeihen? Abgelegt, weitergezogen.
Nie gesehen, aus genau, aus einer Vielzahl von
Oder Postman.
Ja, auch. Meine Lieblingsszene bei den Simpsons war immer, wie Milhouse in der Spielhalle steht, am Waterworld-Automaten, das Spiel zum Film. Mhm. Und dann wirft er so Geld ein, dann muss er so 100 Coins einwerfen und Milhouse wirft die ganze Zeit eins, dauert voll lange. Und dann so, ja, jetzt hast du genug Geld eingeworfen, nimmt er so den Joystick und geht so 3 Schritte nach rechts, bitte neues Geld einwerfen.
Oh Mann, ey, Milhouse. An der Stelle könnte man auch Shoutout an Milhouse, mein ewiges alter Ego.
Oh, Milhouse ist meine absolute Lieblings-Simpsons-Figur. Ich liebe den überall.
Ich glaube, dass ich in einem früheren Leben Milhouse war. Irgendwie schon ein bisschen. Auch so Brillenträgerin und so irgendwie latent überfordert vom Leben. Ja. Ich glaube schon, dass ich in einem anderen Leben Milhouse war. Aber gut, das würde jetzt so weit
ist auch der, ein sehr großer Sympathieträger in der... Ich habe ja irgendwann aufgehört, Simpsons zu gucken, weil ich die einfach alle gar nicht mochte. Also ich mag Humor nicht, ich finde die alle so unsympathisch. Milhouse mochte ich immer.
Ja, aber der war noch so am, also Humor ist auch immer, also nach 30 Jahren denkt man sich dann, Mann, Humor.
Ja, genau.
Mal jetzt gefeiert
oder auch
haben.
So Mann, Marsch. Also jetzt würde ich auch mal die Scheidung einreichen.
So, was soll das? Lisa ist halt Lisa, was soll sie machen? Die ist halt klein, die kommt nicht raus aus der Nummer. Aber den Erwachsenen denkt man sich doch so, ein bisschen Entwicklung sollte doch da zu spüren sein, ne?
So, Simpsons ist, glaube ich, echt gut für so einen Lebensabschnitt und dann zieht man irgendwann weiter.
Ich mag das immer noch gerne. Wenn das läuft, gucke ich das immer noch, bleibe ich immer noch.
Aber früher habe ich das halt wirklich immer geguckt. Bewusst also geguckt, wir haben uns da so richtig getroffen für und geguckt.
Lustigerweise eine der wenigen Serien, die ich auf Deutsch fast lieber mag.
Ja. Ich habe es auch immer, weil ich es immer im Fernsehen, also auf ProSieben gesehen habe, auch kenne ich es auch fast
auf Deutsch. Auf
Deutsch,
ne? Ja.
Internet? Gibt's das jetzt auch für Computer? Dann, auf jeden Fall kommt in den Film. Achso, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich habe eine Frage. Ja. An der Stelle, wo wir jetzt sind im Film, ist ja im Prinzip die, wo die beiden Knastbrüder ihm sagen, mehr oder weniger sagen, du bist ja eh nicht gut für sie, komm, jetzt lass uns doch hier abhauen, es gibt diesen riesen Coup, dann kannst du ihr sogar ein bisschen Geld geben, so. Und er entscheidet, dass das eine gute Idee ist und schreibt ihr diesen langen Brief, ne, wo er ihr erklärt, warum er jetzt geht und so. Und
auch
da habe ich.
Brief, ne?
Ja. Und da habe ich Trivia recherchiert und als ich wieder aufgeblickt war, war das vom Tisch und er war immer noch da und Glenn kam. Wie hat er den Brief dann doch nicht? Da habe ich irgendwie den Zwischenmoment verpasst.
Nee, ich glaube, er hat den Brief nie abgeschickt.
Genau.
Weil Glenn kam und ihm mehr gedroht hat.
Ach so, deswegen.
Ja.
Ach so,
genau. Er kam
ist quasi, der kam, bevor er los wollte. Mhm. Verstehe,
richtig,
okay.
Richtig.
Weil da dachte ich, hätte es noch eine Konfrontation zwischen ihm und Ed gegeben, die ich nicht mitgekriegt habe. Aber die gab es dann
nicht. Nee, die gab es nie.
Sie weiß gar nicht, dass es diesen Brief gibt.
Gibt es nicht. Ich habe auch lustigerweise, dass du es sagst, weil ich habe auch darauf gewartet, dass sie den Brief entdeckt und dass dann vielleicht noch mal was anderes auslöst zwischen den beiden. Aber der tauchte dann irgendwie nie wieder auf, der Brief. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Über das Schreiben des Briefes. So. Und dann wird er erst geweckt, als Glenn kommt, beziehungsweise Gail ihn irgendwie weckt und dann Glenn kommt. Und dann ist so dieses, oh, erwartest du jemand? Und er sagt eigentlich, nee. Und dann guckt er so raus, sieht, dass es Glenn ist und sagt, na, versteckt euch mal. Ja. Und dann kommt Glenn und dann kommt eben die Drohung.
So. Stimmt. Und Glenn hat nämlich gecheckt, dass Ed und Hai das Baby entführt haben von den Fünflingen, weil es in der Zeitung steht. Und so, er hat dann eins und eins tatsächlich geschafft, zusammenzuzählen, dass die beiden plötzlich ein Baby haben und da ein Baby fehlt. Und sagt dann so, wir kriegen das Kind, du gibst uns das Kind, dann verfeihen wir ja nicht an die Polizei.
Ja, weil wir noch eins wollen.
Ja, weil sie halt kuscheln will. Glenns Frau will halt kuscheln, will das zum Kuscheln. Und dann kommt Hai zurück in die Wohnung und denkt so, überlegt so, oh, krass.
Weil genau, und die beiden Brüder belauschen das.
Genau, die haben das nämlich mitbekommen und dann sagen die, okay, alles klar, wir nehmen das jetzt, die Belohnung holen wir uns oder erpressen noch weiteres Geld und so, das Kind nehmen wir mit. Und dann stellt sich Hai ihnen in den Weg und dann gibt's eine kleine Schlägerei im Wohnwagen. Und bei dieser Schlägerei, und wie gesagt, wir haben vorher immer alle gedacht, boah, der ist ja riesig, der Wohnwagen.
Ja.
Und bei dieser Schlägerei wird versucht, uns zu suggerieren, dass das der engste Ort der Welt ist, weil andauernd Leute in Türen hauen, außerdem mit dem Ellbogen im Fenster landen, wenn sie ausholen. Nur so Indikatoren dafür, dass es zu eng ist.
Und wir haben aber vorher immer diese riesen, dieses wirklich große Wohnzimmer, die große Küche. Also ich fand es ja schon recht, also mir würde das reichen.
Naja, das ist sehr slapstickig gemacht. Ja. Das ist tatsächlich auch sehr lustig, weil dann irgendwann hängt Hai auf dem Rücken von Gay. Und der wirbelt ihn durchs Zimmer und dann haut er dabei halt alles um, was da irgendwie steht, obwohl er eigentlich total weit davon entfernt ist. Dann wirft ihn noch durch die Badwand und so. Und
das ist schon sehr, und Hai hält sich so in seinem Gesicht fest. Der hat dann so wirklich die Hände in den Nasenlöchern, also die Finger in den Nasenlöchern und in den Mund und in den Augenhöhlen. Und Gail wirbelt ihn so rum. Das ist schon echt sehr lustig gemacht. Ich habe auch gelacht. Ja. Ich habe echt gelacht an der Stelle. Ich so, aber schon halt für mich hat es gereicht, sagen wir es mal so.
Das ist ein schöner Kampf. In der Zwischenzeit wird übrigens der Kopfgeldjäger Leonard Smalls beauftragt, das Baby zu holen von Nathan Arizona, dem Möbelhausbesitzer. Weil bei dem sitzt nämlich Smalls plötzlich im Büro. Und Smalls ist eben dieser so ein gruseliger Harley-Davidson-Typ, der Hai schon im Traum begegnet ist, als einer der Reiter der Apokalypse.
Mhm. Als die Verkörperung seiner Sünden.
Genau. Und den gibt's aber offensichtlich wirklich und er sitzt bei Nathan Arizona im Büro und sagt, ich bringe ihn ihr Kind wieder und der nimmt ihn erstmal nicht so ernst, aber er kann ihn schon davon überzeugen, dass er ein harter Typ ist. Unter anderem mit dem sehr schönen Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, meine Freunde nennen mich Lenny, aber ich habe keine Freunde.
Ja, genau. Leonard Smalls, Anspielung auf Lenny Smalls in von Mäusen und Menschen.
Ja.
Der hieß einer so. Und er ist Kopfgeldjäger, glaube ich, einfach.
Genau.
Ne?
Ja.
Ja, genau. Genau. Und er will halt das Doppelte von dem, was, weil er sagt, er hat schon eine Spur.
Ja, und er sagt aber auch, ich glaube, das ist nicht wirklich klar, ob die beiden im Business sind miteinander. Mhm. Weil ich glaube, er gibt sich selber den Auftrag und sagt halt wahrscheinlich auch richtigerweise, ich kenne mich ganz gut aus mit solchen Summen. 25.000 ist nicht gerecht.
Ja.
Ich will das Doppelte. Und wenn du das nicht zahlst, dann finde ich definitiv Leute, die das zahlen.
Ja,
so.
Genau.
Und ich hatte das Gefühl, dass Nathan Arizona denkt, dass der das Baby hat.
Ja, das sagt er ja auch. Also, dass er hundertprozentig davon überzeugt ist, dass es einfach quasi nur...
Dass er der Entführer ist.
Genau, eine Variante ist, um noch mehr Geld zu erpressen.
Ja. Genau.
Das Doppelte.
Ja. Und derweil gehen die Knastbrüder auf Raubzug mit Baby.
Ja.
Und haben eine sehr lustige Begegnung mit verwirrten alten Menschen. Ja. Keine Bewegung legen sie sich hin. Ja, wie denn jetzt?
Aber das Beste ist ja, die haben ja auch schon, das geht ja schon an der Tankstelle los, wo sie quasi, wo sie irgendwie Windeln und noch irgendwas erbeuten und da geht es ja schon los. Zählt es jetzt bis 825 und dann wieder zurück.
Ja.
Und wir kommen zwischendrin, um zu checken,
ob du komme in 5 Minuten wieder, ob du auch nicht.
Ja.
Und das ist das erste Mal, dass sie das Kind auf dem Dach vergessen und losfahren. Und dann auf halber Strecke quasi, das ist auch also dieses Geschrei dieser beiden.
Das hat sehr viel geschrien. Auch der andere Autofahrer
hat
sehr viel geschrien.
Also einmal bei ihrer Ausbruchsszene und dann eben an der Stelle, wo sie merken, sie haben Baby Nathan das erste Mal vergessen. Und dann immer dieses
So super, das ist auch so super 80er-Jahre-Slapstick-Film-mäßig, dieses Schreien einfach. So ist auch so ein bisschen Police Academy-mäßig.
Ja. Wird da auch sehr katalytisch eingesetzt,
total.
Wie die beiden sich die Seele
und dann war eine meiner Lieblingsszenen dann in der Bank halt bei dem Raubüberfall, wird dann erklärt, nee, also ihr sollt euch erst hinlegen und dann nicht mehr bewegen.
Ja.
Und wie dann Gail so, scheiße, wo sind die Leute, die hier arbeiten? So, und dann hört man so von hinter Theke, na, wir liegen doch auf dem Boden. Und, er so, und dann wieder so richtig so, oh, super erleichtert.
Das Beste ist aber auch beim Rausgehen, wenn er dann beim Rausgehen sagt, ja, diese Zwischenfrage von dem Typ hat mich mal so kurz aus dem Konzept gebracht. So, tut mir leid, ich war da nicht ganz auf der Höhe, so als Erklärung. Entschuldigung, ich war da nicht irgendwie ganz dabei.
Aber der Überfall ist eh gut, weil dann laufen sie ja zwischen den Leuten her und dann sagt, gell, ich habe doch gesagt, wir benutzen hier keine Klarnamen.
Ja.
Und dann sagt er, ja, deswegen habe ich ja auch deinen Tarnnamen und benutzt, dann, gell. Dann,
ja, ja, genau, meinen Tarnnamen.
Ja. Ey, die zwei, ne? Oh Mann.
Sehr, sehr lustig.
Aber die war echt lustig. Also die Leute in dem Laden waren halt auch so völlig furztrockene, so Arizona-Kleinfarmer irgendwie so. Weißt
so,
du?
Wir machen, was du sagst, was sollen wir denn jetzt machen?
Ja, ja. Und der, auch schon der Typ in der Tankstelle oder in dem kleinen Convenience-Store, den sie da auf dem Weg ausgeraubt hatten, da wo sie diese Windeln gekauft haben, der auch so meinte, ja, was soll ich denn machen? Leg dich hin. Oh, okay. Und was soll ich dann machen? Ja, zähl bis an und okay. Und dann zählt er ja auch so, one Mississippi.
Ja, genau.
Eins Mississippi. Das ist so lustig.
Das ist tatsächlich sehr typisch für die Coen-Brüder, diese super stoischen Randfiguren, die immer so einfach alles
die sich gar nicht aus dem Konzept bringen lassen. So,
Und dann die Verfolgungsjagd dann ist natürlich auch wirklich grandios und wie sie dann irgendwie also nach dem Überfall der Bank, der einigermaßen erfolgreich gegangen ist.
Sie überfallen übrigens die Bank auf La Grange und da denke ich dann immer an dieses CC Top Lied. Es gibt auch das heißt auch La Grange.
Ach, guck mal, wusste ich gar nicht.
Ich weiß gar nicht, was das heißt.
Ist das einfach ein Ort oder so? Ich hab's einfach so einen Ort da irgendwo.
Irgendwas, immer wenn irgendwas mit Grange oder La Grange oder La Grange ist, dann muss ich immer an Hermine Granger denken. Aber das ist nochmal was anderes.
Auch eine Reihe, die wir machen.
Ja, oh. Ich lade mich hier dauernd selber ein. Na, aber wir haben ja, ich bin der Meinung, wir haben eine grandiose Verfolgung.
Absolut. Die haben wir ausgelassen
vergessen.
In der Nacht.
Oh ja, stimmt.
Oh, okay.
Die
stimmt.
Ist wahnsinnig gut.
Die ist, das ist. Für, also eine,
auch wieder viel geschrieben.
Wirklich, also Top 10 Verfolgungsjagden. Aber. Also spätestens dann, als diese Hunde ins Spiel kommen da, und das exzessive Schießen ohnehin auch großartig, aber das ist vielleicht wirklich Top 10 Verfolgungsjagd, würde ich sagen.
Es gibt nämlich vorher eine Verfolgungsjagd, die nachts spielt, weil Hai Windeln klauen gehen will, also einfach so ein bisschen auf die alten Tage. Sie müssen halt Windeln besorgen für das Kind und er geht in einen Convenience Store und vielleicht aus alter Gewohnheit, vielleicht auch um nochmal den alten Nervenkitzel zu spüren, raubt er den Laden aus und nimmt sowohl Windeln mit, als lässt sich auch das ganze Kassenzeug einpacken. Aber seine Frau Ed sieht das vom Auto aus und sie sind ja jetzt Eltern und wollen geregeltes Leben führen und sie ist wahnsinnig entsetzt und sauer und haut dann mit dem Auto ab. Also Hai hat wieder das alte Problem, dass er einen Laden überfallen hat und wieder keinen Fluchtwagen zur Verfügung stehen hat. Und daraus entspinnt sich eine völlig absurd aus dem Ruder laufende Verfolgungsjagd, die irgendwie auch noch dann quer durch den Supermarkt geht, durch irgendwelche Wohnhäuser, wo ein Rudel Hunde plötzlich involviert ist.
Auch mit so einer Benny Hill Musik.
Naja.
Ja.
Und der Tatsache, dass jeder, der in diese Verfolgungsjagd irgendwie mit eingebunden ist, eine Waffe hat.
Ja, jeder schießt.
Jeder schießt. Ja. Einfach wie irre. Also völlig egal, ob da irgendwelche anderen Leute dabei stehen oder nicht, die irgendwie ja auch dabei zu Schaden kommen könnten. Es ist völlig egal, es wird mit sehr großkalibrigen Waffen einfach wild in der Gegend rumgeballert.
Alle schreien, er joggt vor allen Dingen. Also er wirkt gar nicht so fluchtig, sondern eher so joggig.
Aber das ist auch so lustig, und zum Beispiel das erste Polizeiauto, das ihn verfolgt, fährt auch so im Schritttempo hinter ihm. Und der beifahrende Polizist hat sich aus dem Fenster gesetzt auf die Tür, so aus dem Fenster runtergekuppelt, auf die Tür gesetzt und schießt so einfach in Richtung.
Ununterbrochen und trifft gar nicht.
Aber
er ist halt nur so am Joggen. So
genau.
Aber er trifft noch, er zielt noch gut genug, um einmal die Windel, Windel, die er da unterm Arm trägt.
Und das ist aber seine absolute Prio, weil er auch zurückgeht und versucht, die wieder zu holen.
Ja.
Und am Ende holt er
die
auch.
Das ist die beste, dieses Rudel Hunde, was da auch irgendwie an den einen, was ist ja ein anderer Supermarkt, als der, den er ursprünglich mal ausraubt, ne, indem er dann irgendwie über Umwege landet. Und der Typ, der da mit seinem Gewehr mehr oder weniger, so einem Jagdgewehr,
so einer Schrotflinte oder so.
irgendwie sowas, da auf ihn schießt und dann aber umgemäht wird von diesem Rudel Hunde, die irgendwie angelockt von dem einen Hund der sich da losgerissen hat und Hai verfolgt, irgendwie, ja, der wird dann da umgemäht von so einem, ja, so einem Rudel wilder Hunde. Beste Verfolgungsjagd und die Mucke ist der Knaller dazu.
Ja. Und das ist so schön, weil da so alles aufeinander aufbaut, weil was man am Anfang gar nicht so, am Ende löst sich alles so auf, dass es genau zusammenpasst, weil dann im Supermarkt, also in diesem Walmart, wo er am Schluss läuft, ja noch ein Polizist auf ihn schießt, der wird dann von einer Oma mit dem Einkaufswagen umgefahren, die wiederum gerade vor diesem Hunderudel flieht.
Genau.
Also alles greift wunderbar ineinander.
Total.
Das ist ein sehr, sehr großer Spaß.
So geil mit ihren rosa Lockenwickler, überhaupt im All Pink Everything.
Ja, genau.
Ganz in Pink, auch schreiend, jeder schreit auch immer. Alle schreien immer die ganze Zeit und so. Oh ja, und diese Polizisten aber, wie absurd, einfach so, und wir schießen weiter und wir schießen, wie so ein
einfach Übung, mit in die Regale rein, egal wer dann noch ist. So, ja, total.
Oh, das war super.
Die ist toll.
Die Verfolgungsjagd ist mega.
Ja.
Aber dann sind wir am Ende nochmal bei einer Verfolgungsjagd, wo, die beiden Jungs haben gerade die Bank überfallen, haben das Kind vergessen. Das wird in der Zwischenzeit dann wird es, glaube ich, schon gefunden, ne? Von Smalls, genau, von Lenny, genau. Der den Kindersitz vorne an den Motorradlenker macht.
Kurz vor Ed
macht.
Und Hai an der Bank ankommt.
Genau.
Während ja die Knastbrüder, bei denen im Auto schon der Farbbeutel explodiert ist, den die Bankangestellte mit reingemacht hat in die, ja. Und die dann super hektisch an dieser Scheibe rumwischen, dass sie anstatt niemand bremst. Für die ist Bremsen gleich Schreien. Ja. Die denken, nicht Schreien hält das Auto an. Genau.
So gut.
Und dann fahren die, und dann hat Lenny Smalls aber das Baby vorne auf seinem, an sich oder auf dem?
Auf dem Motorrad.
Vorne am Lenker. Baby Nathan findet es super, aber.
Ja. Warum hat er das gleiche Tattoo? Ist es doch die Verkörperung seiner Sünden? Oder was bedeutet das? Was hat das bedeutet? Es
stellt sich raus, dass Lenny Smalls das gleiche Tattoo hat wie Hai.
Ja. Mhm. Wo die Woodpecker übrigens?
Ja.
Seine Haare sollen übrigens auch wie die von Woody Woodpecker sein?
Ja.
Warum
die
hat
von
er
Lenny.
Das? Von Hai.
Von Hai.
Von Hai. Ja,
von Hai. Warum hat er das gleiche Tattoo? Ist es so eine, haben wir hier so eine Beauty for Mind Situation? Hat jemand anders mal mit Lenny Smalls gesprochen? Ja, hat ja.
Na, also dadurch, dass er ihm ja schon im Traum begegnet,
ja,
glaube ich schon, dass die eine besondere Verbindung zueinander haben. Ne? Mhm.
Naja, das auf jeden Fall.
Dass er begegnet ihm im Traum und er ist ja auch, also da sagen wir natürlich, ne, dass ja, of course you say that, dass er ihn dann am Ende...
Ja, klar.
Er sprengt ihn mit einer Handgranate und raunt und flüstert vorher noch die Worte I'm sorry.
Ja.
So. Also da gibt's schon eine gewisse Verbindung, aber ich glaube schon, dass das... vielleicht die Abkehr vom sündenhaften Leben jetzt irgendwie ist und er da quasi einmal mit dieser Geschichte abschließt.
Seine dunkle Seite quasi in die Luft sprengt.
Glaube ich schon.
Es soll auf jeden Fall, glaube ich, signalisiert werden, dass sie schon im Grunde genommen aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, nur beide halt jeweils auf dem anderen Ende der Skala stehen, sozusagen.
Das fand ich schon interessant, weil es auch wirklich nur so kurz gezeigt wird und es wird da auch nicht mehr drüber gesprochen. Mhm. So. Also andere Filmemacher hätten dann irgendwie länger.
Das wäre die große Reveal-Szene gewesen.
Und dann hätten sie auch das erklärt. So.
Genau.
Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass es nur so kurz gezeigt wird und er guckt dann kurz, aber dann ist es auch schnell kein Thema mehr.
Ja.
Aber es gibt trotzdem diesen Moment des Erkennens, des Anderen in sich selber oder andersrum, in dem Anderen. So.
Und dann die Entscheidung, diesen Teil von einem zu vernichten sozusagen irgendwie. Ne?
Aber vielleicht auch so groß zu vernichten, wirklich so.
Ich habe übrigens, so schlimm es klingt, aber ich dachte so, ich glaube, wenn ein Mensch so explodieren würde, ist das eine relativ realistische Darstellung davon.
Ja.
Weißt du, weil dann so diese ganzen Einzelteile so rumfliegen.
Ja. Es ist schon sehr messy, ne? Ja. Also es ist schon, ich war auch so, lustigerweise, dass du sagst, es ist realistisch. Ich habe mir noch gedacht, das müsste doch noch viel messier sein.
Ja.
Also so, dann müsste es doch noch viel.
Aber normalerweise würde man nur die Explosion sehen und nicht Teile so fliegen.
Was hat man denn noch gesehen, außer des Beines? Also
während es halt explodiert, sind so Teile weggeflogen.
Boah, schon widerlich. Wobei ich jetzt ehrlich auch sagen muss, ich habe noch nie das wird auch hoffentlich so bleiben, eine menschliche Sprengung gesehen. Insofern kann ich da wirklich nur mutmaßen, aber ich habe auch gedacht, okay, Ja. Das ist relativ endgültig. Ja. So, there's das no ist, comeback nee, from das that. Stimmt.
Nein. Schlechte Aussicht auf ein Sequel.
Nee, da gibt's keine wundersame Wiederbelebung oder ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich, das.
Aber wenn der am Set so ätzend war, war das ja dann vielleicht auch eine kleine Genugtuung.
Vielleicht ist es auch in Reality passiert.
Sorry, du kommst nicht wieder.
Und dann gewinnt das Gewissen und die beiden bringen Nathan Junior zurück zu Mama und Papa.
Ja. Genau.
Erstmal zu Papa vor allem, der super verständnisvoll ist und auch so ein bisschen noch der Paartherapeut dann so, ne? Und den beiden, Mensch, ihr beide habt doch euch selber und so, ist doch auch toll. Und irgendwie so plötzlich so eine Seite von dem,
die man nicht geahnt hätte.
Ja, aber es ist halt die Liebe eines Kindes und einer Frau machen ihn dann so weich und
Ja, Elternliebe, ne? Ja. Elternliebe oder eben versagte Elternliebe. Und er sagt ja auch, dass er sich da so ein bisschen mit identifizieren kann, mit dem Frust der beiden. Mhm. Und auch gesagt hat, aber warum wartet ihr dann nicht einfach ab, bis die Medizin quasi
das fand ich auch so lustig.
Zu euch aufschließt.
Die medizinische Wissenschaft, hat er im Deutschen gesagt, fand ich so lustig formuliert.
Ja, okay, ich habe gesagt Medical Science. Ja, zum Medical Science catches up
to you. Ja, genau.
Er sagt ja auch dann irgendwie so, bei ihnen hätte es auch geklappt und er wäre dafür bestraft worden oder so.
Ja, genau, weil er sich so umguckt, wir haben es dann gleich richtig dicke bekommen. Ja, genau. Also vorsichtig mit, was ihr euch wünscht. Und
ja, aber ich fand dann auch, also Nathan, über Nathan haben wir überhaupt grundsätzlich relativ wenig geredet, ne? Weil er taucht ja auch nicht so groß viel auf. Aber er hat schon auch zwei sehr tolle Szenen, finde ich. Seine Befragungsszene ist ein bisschen großartig.
Wie er mit den Polizisten ausspricht. Ne? Ja.
Einmal mit dem lokalen Polizisten und einmal mit denen vom FBI. Genau. So, das ist schon sehr lustig. Aber Nathan ist einer der Sympathieträger für mich. Auch wenn man ihn am Anfang so für so einen Kleinstadt Fürsten hält, der da irgendwie so das ländliche Business da im Griff hat und der Lokalmatador ist, was das weiß ich gar nicht, was er verkaufte.
Möbel,
unpainted aber, ne? Unbemalt, lackiert irgendwie so, weiß ich auch so was.
Das ist super merkwürdig, ja.
Ja, aber der war auch toll und der war wirklich sehr verständnisvoll. Was ich aber auch lustig fand, ist, dass er sich das Business an der Stelle ja auch nicht so richtig
genau.
Da ist ja immer Geschäftsmann zu jedem Zeitpunkt, ne?
Und da ist auch diese erste Szene mit seiner Frau, die so aussieht wie ein Theaterstück, die so gefilmt ist, als wäre es eine Bühne. Das fand ich auch total interessant. Da habe ich mir hier Wes Anderson aufgeschrieben.
Das stimmt.
Irgendwie so als
auch sehr beeinflusst von den Coens. Mhm.
Auch diese Szene, wo sie ins Kinderzimmer geht, diesen Flur lang kommt, das sah auch so total Wes Anderson-mäßig aus. Also wie das Haus auch eingerichtet war und so.
Ja. Also die Szene von den beiden unten im Wohnzimmer sitzen, wie sie dann quasi immer so hochgucken, weil sie die Geräusche da oben hören. Und ich dachte so, geht doch mal einer hoch und guckt, was ist los mit euch? Aber sie saßen ja wirklich ewig unten und gucken immer nur so gleichzeitig nach oben. Also echt super. Ja.
Unentschlossen, lohnt sich jetzt aufzustehen?
Ich fand das auch gut, als die Polizisten ihn befragt haben. Dann sagte ja ein Polizist, sie heißen Mr. Arizona, sie heißen in Wirklichkeit Nathan Horowitz oder irgendwie sowas. Also, ist das richtig?
Irgendwas mit H, aber
vielleicht. Aber sie nennen sich Arizona, ja. Damit ich unter Horowitz hätte ich nicht so gut Möbel verkaufen können.
Ja. Und mit dem $5,000 Camel Hair Coat.
Genau, stimmt.
Sind er dann mit den Dingern, wie sie wollen sich vielleicht jetzt die Hände waschen. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende, ne? Also als sie das Kind abgegeben haben.
Aber das finde ich so schön in der Szene, weil ja da gibt es ja dann diesen ganzen Dialog und er erklärt denen so, naja, ich rufe doch nicht die Polizei.
Aber auch so super genervt, geht mal wieder so
genau,
raus.
Genau, geht mal wieder so raus, wie ihr reingekommen seid und so irgendwie ist schon, ich kann das schon verstehen und so, aber habt mal Geduld. Und dann dann sagt er irgendwie noch so, dann sagen sie, ja, aber wieso, wenn das irgendwie alles so ätzend ist, wieso haben sie das denn gemacht, so für ihre Frau und so. Mhm. Und dann sagt er ja, ganz am Schluss so, weil ich sie liebe.
Ja.
Und das fand ich so sehr, sehr ergreifend.
Ja, als er dann auch so gesagt hat, ich wüsste ohne meine Frau gar nicht. Genau. Ich liebe sie so sehr.
Das weil man das so einer Figur gar nichts mehr zutraut in solchen Filmen, weil da alles nur so zynisch ist und irgendwie so. Und dass so eine Figur, dass man die dann einfach so ganz klar sagen lässt, ja, weil ich liebe die.
Ja,
Weil man ja auch vorher denkt, so wie die da so nebeneinander sitzen, das ist doch eine langweilige Ehe und so.
Die haben gar keine Emotionen mehr füreinander. So.
Und dann sagt er aber so ganz selbstverständlich.
Ihr eigenes Leben so.
Mhm. Dann sagt er so ganz selbstverständlich, ja, ich liebe die. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, das war süß.
Das war sehr
besonders.
Süß. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich ohne die machen würde. Ja, genau. Ist auch sehr süß. Also wie gesagt, Nathan, eine, glaube ich, meiner Lieblingsfiguren, weil da ist irgendwie überraschend Tiefe und Wärme da.
Ja.
Absolut.
Aber auch die Art und Weise, wie er das Baby zurückhaben wollte, wo ich auch so mich gefragt habe, will er das Baby zurück? Weil das ja oft so eine Frage ist, ne? In so einer Familie, wen liebt man denn dann mehr als Mann? So, seine Frau oder seine Kinder?
Ja.
Ja, ne? Also bei Frauen geht man irgendwie komischerweise immer davon aus, dass die ihre Kinder mehr lieben als den Ehepartner.
Ja.
Oder der Ehepartner, der dann irgendwie die Frau jederzeit den Kindern vorziehen würde.
Ja.
Und bei ihm hatte ich lustigerweise auch ein bisschen so das Gefühl, er will halt diese Kinder zurück oder dieses Kind zurück, um seine Frau glücklich zu machen, weil er weiß so, wir haben ein Problem. Also der liebt die wirklich über alles.
Ja.
Also auch mehr als die Kinder. Er will das Kind zurück, damit seine Frau irgendwie zur Ruhe kommt. Sonst würde sie nicht mehr glücklich und das brauchen sie halt. So.
Genau. Ja, und dann sehen wir noch den als Schluss noch den Traum von Hai, der sich so ein bisschen in die Zukunft träumt.
In die Zukunft träumt, ja.
Oh, das war auch gut. Das war süß.
Richtiges Happy End.
Richtiges Happy End.
Hai träumt davon, dass er in Zukunft irgendwie, dass die beiden alt sind und eine riesen Familie haben mit ganz vielen Kindern und Enkelkindern. Und
uns wird halt dann so suggeriert, dass das dann auch so sein wird, weil der gruselige Motorradfahrer ist ja auch schon wahr geworden.
Er träumt ja auch die anderen Sachen. Also er träumt zum Beispiel erstmal von allen anderen. Er träumt, dass Gail und sein Bruder wieder in den Knast zurückgehen durch das Loch.
Weil draußen ist alles zu kompliziert.
Genau. So in Blau, aber auch von Kopf bis Fuß in Blau steigen sie wieder in das Loch, aus dem sie gekommen sind.
Genau, die gehen freiwillig wieder zurück nach Hause.
Nathan Jr. wird Footballstar.
Genau. Und dann träumt er auch, dass Glenn von einem Polizisten angehalten wird und wieder einen seiner Polenwitze macht.
Und der ist Polizist, aber Polizist.
Hat das Namensschild Sergeant Kowalski. Und dann hat er einen Polenwitz zu viel gemacht, wird dann gesagt. Und dann eben noch diese Kindersache. Und dann ist der Film sehr, sehr versöhnlich zu Ende.
Ja, schön. Hat ein schönes Gefühl hinterlassen auf jeden Fall. Da haben wir schon ganz andere Filme gesehen.
Ja, doch, das war schön. Das war, insofern war ich euch auch dankbar, dass wir jetzt nicht über so einen traurigen Film mit so einem ganz wirklich schweren Ende sprechen müssen. Es war sehr schön am Schluss.
Ja,
sehr lustig, sehr absurd, aber sehr schön am Schluss. Die Liebe gewinnt.
Und Holly Hunter, ey.
Und dieses Lied, das da die ganze Zeit läuft, das ist ja am Anfang, das ist ja so das Hauptthema, das ja dann zum Abspann nochmal läuft. Das erinnert mich auch total an diesen Indian Love Call aus Mars Attacks. Das Lied, mit denen die denen immer die Köpfe explodieren lassen, weil da jemand so hoch jodelt die ganze Zeit.
Lassen die nicht mit It's Not Unusual die Köpfe explodieren?
Nee, singt Tom Jones nur einmal, aber die haben doch immer dieses Lied mit diesem Jodler, was die Oma immer hört.
Stimmt. so eine Entengruppe.
Genau.
Entengruppe.
Aber jetzt nochmal zu Arizona Junior. Wie hat euch denn dann jetzt der Film so im Ganzen?
Also ich weiß nicht, wie viel Film es ist, den wir hier gesehen haben in dieser Reihe. Bestimmt schon ungefähr 30.
In der Nicolas Cage-Reihe?
Nee, in der WMAF einfach. Okay. Und ich glaube, das ist wirklich unter den Top 3 der besten Filme im Sinne von, dass sie gut waren, der heute. Weil wir hatten schon wirklich viele Trash-Filme.
Aber Trash ist der halt nicht, ne?
Nee, genau. Also kann man nicht sagen. Aber wir haben halt schon echt viele Trash-Filme gesehen. Und gerade wenn man ja Nicolas Cage folgt, sind ja rechts und links am Wegesrand der ein oder andere Trash-Film, durch den man durchsteigen muss. Aber ich glaube so von der, dass man sich quasi darauf einigen kann, dass das ein guter Film ist, ist der auch auf jeden Fall vorne dabei bei unseren, oder?
Ja, der ist sehr bildgewaltig, ne? Der hat eine extrem hohe, also er ist, ich finde, noch extrem metaphorisch die ganze Zeit.
Ja.
Also fast manchmal ein bisschen zu viel, weil so, okay, we got it, irgendwie move on with the story. Da verliert er sich manchmal so ein kleines bisschen, finde ich, aber ich finde ihn trotzdem auch immer noch, nach all den Jahren, wirkt er immer noch frisch irgendwie.
Auch gut gealtert. Also ich habe ihn ja das erste Mal gesehen, du ja auch. Also ich hatte jetzt nichts, es gibt ja so Filme, die kann man echt gar nicht mehr angucken.
Naja.
Das wirkt stimmt,
nicht,
ja.
Es wirkt aber gar nicht wie ein 80er, ist ja ein 80er-Film. Wirkt gar nicht, wenn man sich andere 80er-Jahre-Filme anguckt.
Der wirkt
der
auch so ein bisschen so wie hier No Country for Old Men oder so. Also das ist gar nicht jetzt so, dass der so besonders alt ist.
Das, was aber natürlich daran liegen könnte, dass die Zeit in Arizona und überhaupt so im ländlichen Teil der USA ja ohnehin irgendwie in den 70ern oder 80ern stehen geblieben zu sein scheint.
Die könnten einfach alle heute noch so aussehen.
Richtig, und keinen würde es wundern. Nee. Also das könnte einfach auch letztes Jahr gewesen sein.
Ja.
Die würden immer noch die Autos fahren, immer noch in den Häusern wohnen, immer noch die Technik haben. Also insofern ist da irgendwie so was Zeitloses natürlich auch mit dem Film so ein bisschen bisschen gelungen.
Gerade diese Trailerpark-Atmosphäre, die ja. auch wie hier Frances McDormand gestylt ist. So werden ja heute immer noch so diese aufgeregten Hillbilly-Frauen.
Ja, die Supermärkte sehen auch immer noch so total, aus. Wie gesagt, die Autos fahren ja auch immer noch so rum. Es gibt ja keinen TÜV oder sowas in den USA. Solange das Ding fährt, fährt es fertig. Ja. Und also insofern auch, also wirklich, aber auch diese Charaktere gibt es halt da immer noch. Das Einzige, was ich sagen würde, was ein bisschen anders heutzutage wäre, wäre wahrscheinlich die Darstellung des Gefängnisses. Ja, das wäre schon sehr anders, aber an der Stelle sind es vielleicht doch noch so ein bisschen die 80er. Ich fand auch immer die Anspielungen auf Reagan ganz lustig. Ja, stimmt. Gab es ja auch an einer Stelle. Also insofern sind schon die 80er, aber spricht jetzt nicht unbedingt für Arizona, dass die Zeit da so stehen zu sein scheint. Aber die Landschaft ist natürlich immer noch so. Also
das stimmt, aber ich glaube, es gibt sogar Teile in Arizona, wo man immer noch denkt, dass Reagan noch Präsident wäre.
Oder sich zumindest wünscht.
Ja, das auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Weil mit Trump sind die doch alle happy.
Ja, gut. Naja, aber jetzt, wenn wir da, Arizona ist ja eigentlich McCain-Land. Also insofern ist man ja da ein bisschen, und auch Jeff Flake-Land. Also insofern ist das ja, das dann ein bisschen. Nicht ganz, aber sehr konservativ. Natürlich ist auch ein Border State natürlich mit einer relativ großen Grenze zu Mexiko. Also insofern, ne, sehr, sehr konservativ, aber so ganz uneingeschränktes Trump-Land ist es, glaube ich, nicht.
Ja. Ja. Stimmt, mir fällt auch gerade ein, dass High auch Reagan dafür verantwortlich macht, dass er Stores ausrauben muss.
Ja, sagt, ist bestimmt ein netter Typ, aber irgendwie, nee. Also, ganz so bin ich nicht. Also insofern, ja. Aber ich glaube, das trägt auf jeden Fall zur Tatsache bei, dass dieser Film irgendwie so so zeitlos ist. Also, dass der nicht aus der Rolle oder aus der Zeit gefallen zu sein scheint, wenn man sich den jetzt anguckt. Ich fand ihn einfach mega unterhaltsam. Also er war sehr dicht. Da passiert ganz, ganz viel, was man ja auch so merkt, wenn wir den irgendwie nacherzählen wollen. Ja. Haben wir dieses und jenes vergessen. Da gibt's noch ein paar Szenen, die uns jetzt bestimmt irgendwie.
Ja, total. Auch als sie beim Arzt waren, der einfach auf seinem Tisch seine Pillen alle ausgekippt hat. So, um zu zeigen, ach so, das ist jetzt ein Arzt, damit wir das verstehen.
So. Da gibt's, und das fand ich halt schon geil an dem Film, die Dichte, also was da alles passiert. Irgendwie, ich
fand's auch total gut. Ja. Hat mir echt richtig gut gefallen.
Ja. Also, und ja, mal eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich fand ja, dass der wahnsinnig, der war auch schon sehr dynamisch gedreht. Also ich glaube, diese zum Beispiel, es war viel so Handkamera, hatte ich das Gefühl, bis auf so diese Landschaftsgeschichten, wo es dann auch mal so ein bisschen langsamer wurde, war ganz viel so auch wackelig. Also wo ich auch zum Beispiel so dachte, also dieser, ich habe es halt auf dem kleinen Bildschirm geguckt, ne? Da, wenn das so klein ist und so wackelig, denkt man sich schon so, jetzt bin ich gerade ein bisschen schwindelig. Aber das fand ich halt auch nice gemacht. Also
der ist auch extrem weitwinkelig, also so ganz viel Weitwinkel. Gerade in so Szenen, wo Leute auch immer so von unten gefilmt werden, dann wirken die Beine immer so riesengroß und so. Das ist irgendwie.
Stimmt, wir haben ja auch irgendwann mal die Perspektive vom Baby auf Nicolas Cage, von den ganzen Babys, als er die alle versucht einzusammeln, da in dieser
Larry, Barry und wie sie nicht alle heißen. Genau. Ja, aber die Leute sehen dann auch so sehr unvorteilhaft aus. Ja. Ne? Genau. Also die sehen alle strange aus, gerade hier die Arizonas, die sehen schon echt weird aus einfach, wie sie da gefilmt sind, auch vor allen Dingen sie. Aber gut. Ja. Naja,
aber kann man immer noch empfehlen, den Film.
Kann man immer noch.
Ja, den sollte Leuten man sich auf jeden Fall angucken. Ein frühes Coen-Werk.
Ein schöner Film.
Ja, toller Film.
Dann sind wir am Ende angelangt.
Ja, das war unser Versuch, mal einen guten Film zu besprechen. Ja,
überraschend.
Ja. Danke dafür, dass ich da dabei sein
durfte. Unbedingt, schön, dass du dabei warst.
Wir haben sehr oft die Frage von unseren Gästen, warum? Warum musste ich das machen?
Warum musste ich diesen Film gucken? Sehen? Ja.
Das kriegt ihr von mir nicht gestellt.
Da freuen wir uns auch mal, dass wir nicht nur beleidigen. Viele Filme haben wir halt wie heute vorher gar nicht gesehen und deswegen denke ich dann manchmal beim Gucken so, oh, scheiße, das haben wir jetzt jemand anderen auch gezwungen zu gucken, weil ich in dem Moment erst erfahre, wie schlecht er ist. Aber heute war das Gute. Es war auch ein schöner, also auch kann ich empfehlen, für wenn man mal am Wochenende so morgens im Bett bleibt und den noch so, der schickt einen irgendwie gut in den Tag.
Ja.
Das freut mich, dass du schön in den Tag geschickt wurdest, Maria. Und es freut mich fast noch mehr, dass du heute da was hattest.
Ja. Oh, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Das war total schön.
Man kann dich ja überall sehen, im Fernsehen. Du machst verschiedene Sachen, bist immer am Start.
Oh ja.
Gibt es was Aktuelles?
Aktuell? Nee, ich mache aktuell hoffentlich nicht mehr so viel. Bis Ende des Jahres. Ich bin nämlich ehrlich gesagt ganz schön müde. Ja, ich bin ganz schön müde, ehrlich gesagt. Es war ein anstrengendes Jahr, aber jetzt ist gut.
Ja. Okay, super.
Sagt sie immer und dann wird es ganz busy.
Dann auf jeden Fall Augen offen halten und komm bitte gerne zu uns zurück.
Zur Police Academy.
Oh, ja. Also, da das behalten wir mal im Hinterkopf. Ja. Das ist gut.
Wir werden dich zu einem der Police Academy Teile auf jeden Fall einladen. Ja. Da kannst du dir jetzt schon sicher sein.
Blue Oyster Bar. Jawohl, da bin ich dabei.
Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Mail an die E-Mail-Adresse, die euch jetzt Maria Lorenz sagen wird.
vimav@poolartists.de und Nils Bokelberg, warum sagst du meinen Nachnamen? Ist ja lustig, machst du sonst nie. Ich bin verwirrt. Herr Bokelberg?
Ich sag deinen Nachnamen, glaube ich, öfter als du meinen.
Ja? Ja. Na, ich vergesse deinen immer. Ist ja bald meiner.
Ja.
Oh Gott, da sind wir wieder beim Thema. Oh, ich wollte ja nicht so gefühlsduselig daherkommen, aber ich habe den beiden schon, bevor wir angefangen haben, hier, habe ich schon ganz viele Fragen gestellt. Und wann ist der Termin? Oh, wie so eine Hormono-Brightzilla. Und wann macht ihr und wo macht ihr und wie viele Gäste? Nee, das habe ich euch noch nicht gefragt.
Ja, stimmt. Ich habe schon geübt, den Namen zu schreiben.
Macht ihr eine große deutsche Hochzeit, die dann so ungefähr bei 80 Leuten ist?
Mhm. Ja,
das ist ungefähr eine, so 80, das ist eine große deutsche Hochzeit. Ja,
wir wollten erst ungefähr so 200. Ja, und haben dann aber gemerkt,
das ist eine sehr untypische deutsche Hochzeit.
Und haben dann aber gemerkt, dass dann einfach keiner was essen darf, falls wir uns das leisten können. Da gibt es dann auch wieder nur Currywurst.
Ja, ihr müsst meine Mutter und ihre Girls einladen. Die haben nämlich bei unserer eritreischen Hochzeit, deshalb sage ich, betone ich das immer so mit der deutschen Hochzeit, meine Mutter und ihre Freundin und ihr Frauenverein haben vor unserer eritreischen Hochzeit, die in einer denkmalgeschützten Fliegerhalle stattgefunden hat, so groß war die, 4 Tage lang in Schicht für am Ende ungefähr 1500 Leute gekocht.
Krass.
Wow.
Ja, und meine Eltern schon seit über 30 Jahren in Deutschland leben und seit über 30 Jahren auf Hochzeiten gehen, also alle einladen mussten, in der von denen sie irgendwie im Laufe der Zeit auf Hochzeiten. Also die könntet ihr buchen, das wäre okay, preislich, glaube ich.
Machen wir.
Klingt so vor allem dazu. Lecker.
Ja.
Ja, ist es auch. No joke. Ist meine Mutter kocht das beste eritreische Essen
der
Welt.
Was ist so typisches eritreisches
Essen? Injera ist so eine Art Sauerteig-Fladenbrot. Ja. Sehr sauer. Das gleicht aber quasi diese Würze des Belags aus. Und das ist so fast, was sagt man, so eine gulaschartige Sache, die eben lange kochen muss und dann entsprechend auch ganz weich. Es gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Gibt es mit Hühnchen, mit Rind, mit Lamm, vegetarisch, vegan gibt es das auch. Ist sehr lecker. Wirklich sehr, sehr lecker. Und dann immer das oben drauf und Salat und so, mega gut.
Klingt nach einer guten Idee, ich habe auch gerade mega Hunger bekommen.
Ja, ich auch.
Aber dann ist ja gut, dass wir am Anfang über Essen gesprochen haben und am Ende nochmal über Essen gesprochen haben. Ist der Kreis geschlossen.
So.
Dann, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Es war schön, dass ihr dabei wart.
Fand ich auch. Hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes, sag ich dir an dieser Stelle noch schnell.
Schön, dass du dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Und bis bald.
Bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie immer.